redet, ist nicht tot.
Willkommen zur Wissenschaft mit Florian Freistetter.
Und mit Holger Klein.
Plan to turn asteroids into spaceships. Hast du gelesen?
Nee.
Das ist ganz cool. Also ich habe gedacht, ich bringe auch mal was Neues aus dem Weltall mit.
Das ist Schweinerei.
Die NASA, also das ist noch im absoluten Anfangsstadium. Die NASA hat so ein, Gedankenexperiment gemacht und hat sich gedacht, klingt interessant. Wir loben jetzt mal einfach $100,000 aus für diejenigen, die das mal ein bisschen weiterentwickeln, sodass man sinnvoll darüber diskutieren kann. Und zwar wollen sie oder haben die Idee, so unbemannte Raumschiffe oder Sonden auf Asteroiden landen zu lassen. Auf diesen Raumschiffen sind irgendwelche Geräte, also Apparate, die in der Lage sind, aus dem Material, was sie auf diesem Asteroiden finden, per 3D-Druck Antriebssysteme für den Asteroiden zu machen, also irgendwie zu drucken, ne? Um damit die Asteroiden in bestimmte Umlaufbahnen zu lenken, von wo aus sie dann wiederum die Rohstoffe des Asteroiden fördern können. Geil, oder?
Ja, natürlich, aber wie gesagt, ist jetzt nicht so dramatisch. Ach, neu, Mann, ist das jetzt nicht. Also ich meine, ich muss es leider sagen, ich habe ein Buch geschrieben. Da geht es um Asteroiden, heißt Asteroid Now. Ja. Und in dem Buch habe ich erzählt, was man mit Asteroiden alles für wunderbare Sachen machen kann. Und unter anderem habe ich da auch erwähnt, dass man die wunderbar als Raumschiffe verwenden kann, weil eines der größten Probleme, also wenn wir jetzt vom bemannten Raumfahrt reden, eins der größten Probleme, das du da hast im All, ist die kosmische Strahlung, ja, die dich ziemlich bald krank und dann irgendwann tot macht. Mhm. Das heißt, du musst dich irgendwie abschirmen und da brauchst du halt, du fliegst mit Unmengen dicker Bleiplatten ins Weltall, was halt aufwendig ist, weil die Dinger schwer sind, oder du musst sonst irgendwelche Abschirmmechanismen bauen, und bis jetzt hat man dann auch nicht wirklich viel hinbekommen. Also es gibt irgendwie wunderbare Pläne, dass da irgendwie die Astronauten auf einer Langzeitmission irgendwie die Wände mit ihren eigenen Fäkalien pflastern oder so, also auf hygienische Art und Weise, nehme ich mal an, damit irgendwie das Wasser da drin was abschirmt und so. Aber
Kacke hilft gegen kosmische Strahlung?
Naja, nein, also im Prinzip hilft alles gegen kosmische Strahlung, du musst halt nur möglichst
genug
viel davon
haben.
Genau. Und wenn du da irgendwie so ein Jahr durch...
Ich habe gerade ein ganz hässliches Bild in meinem Kopf, aber gut.
Und wenn du da jetzt irgendwie so ewig jahrelang durch die Gegend fliegst, ich meine, du gehst ja doch ab und zu mal aufs Klo, auch im Weltall, und mit dem Zeug musst du halt irgendwas anstellen, ja. Mhm. Und da geht's, du kannst zum Beispiel die Wasservorräte, die du mit hast, die kannst du halt quasi irgendwie so in der Wand lagern, weil Wasser absorbiert die kosmische Strahlung recht gut, also hält die recht gut ab. Und dann kannst du halt irgendwie das ganze andere, das, was du da nicht mehr trinken willst, das kannst du dann wieder irgendwie zurückpumpen. Also jede Menge Pläne, aber es ist halt, wie gesagt, idealerweise nimmst du halt einfach irgendwie eine dicke Wand aus irgendwas, Gestein oder sowas.
Oder Stuhl.
Ja, aber es ist, Gestein findest du im All leichter als Stuhl.
Das stimmt.
Und,
obwohl, wer weiß.
Und da so einen großen Asteroiden nehmen, den irgendwie aushöhlen. Dann hast du erstmal die ganzen Materialien, die du beim Aushöhlen quasi dir geholt hast. Also da ist halt alles drin. Metalle, Wasser, als zum Atmen, als Treibstoff und so weiter. Und du hast dann halt irgendwie eine schöne dicke Felswand zwischen dir und dem Rest des Universums. Dann bastelst du da hinten noch einen Antrieb dran und schon hast du irgendwie schon ein schönes interstellares Generationenschiff oder sowas. Ja. Also, und dass die Raumfahrtmissionen NASA und ESA und ich glaube auch die Russen jetzt sich wesentlich stärker den Asteroiden widmen als vorher, das ist ja auch schon länger bekannt. Also die NASA fängt sich da jetzt mit dieser Asteroid Retrieval Mission, über die haben wir auch schon geredet, ihren eigenen Asteroiden ein. Die ESA mit der NASA gemeinsam will tatsächlich mal eine Asteroidenbahnveränderungsmission testen. AIDA wird die heißen, also wo sie was draufschmeißen auf den Asteroiden und gucken, ob sie die Bahn verändern können. Und also da gibt's einiges. Und wie gesagt, Luxemburg will jetzt irgendwie Asteroidenbergbau betreiben und so. Also
Luxemburg.
Luxemburg, ja.
Warum, was, wie Luxemburg? Das ist ungefähr so, als würde Berlin sagen, sie würden jetzt zur Fahrradstadt werden.
Ja, na, wer weiß, Luxemburg kriegt das vielleicht auch hin im Gegensatz zu Berlin. Aber
nee, auch genug Kohle haben sie.
Also in Luxemburg ist es aber nicht, weil Luxemburg ist ja eigentlich eine Bergbaunation.
Ach, das ist gewesen.
Ach so, jetzt verstehe und die haben halt natürlich auch haben auch viel Geld und die haben auch so eine Art ist so was Ähnliches wie eine Weltraumorganisation und die wollen halt jetzt so ein bisschen also halt klein anfangen. Ich habe das nur mal so nebenbei gelesen, die wollen so einen Schwung CubeSats, glaube ich, hochschicken, die halt mal haufenweise Asteroiden einfach mal angucken und schauen, was da so zu sehen gibt und dann eben da auch hinfliegen unbemannt und dann irgendwelche Maschinen da irgendwas abbauen. Also
das heißt, deren Expertise ist nicht der Welt, die Raumfahrt, sondern deren Expertise ist Exploration.
Vermute ich mal. Okay, oder deren verstehe. Expertise ist einfach, vielleicht wollte ich auch einfach mal, dass sie mal in die Medien wieder mal Luxemburg, weil da schon lange nicht mehr gesprochen wurde drüber. Einer
guten Nachricht und nicht irgendwie Schmarotzerland, den ganzen Steuerflucht.
Genau. Nee, oder vielleicht wollen sie irgendwie die Steuerflucht nochmal ins nächste Extrem treiben, was weiß man. Next
Level.
Ja, wir sind dann irgendwie Finanzamt Asteroidengürtel.
Nee, was sie bei diesem NASA-Programm sich überlegt haben, ist, das finde ich eigentlich ganz charmant, dass sie Material der Asteroiden nicht in Treibstoff umwandeln und dann irgendwie so einen Schub erzeugen, sondern dass sie irgendetwas basteln, was Material vom Asteroiden wegwirft und dadurch wie nennt man das? Newton hat das bestimmt irgendwie benannt, wenn man, ne? Also wenn du...
Das dritte Newton'sche Axiom.
Wie heißt das?
Jedes Aktio gleich Reaktio.
Ach so, ja,
die eine Richtung schmeißt, also gibt es in die andere Richtung weg.
Genau, wenn ich was in die eine Richtung schmeiße, gibt es in die andere Richtung weg. Und damit wollen die das machen.
Ja gut, aber das ist jetzt eigentlich trotzdem Material vom Asteroiden verwenden, um den anzutreiben. Also, aber
diese Vorstellung, dass da so Katapulte stehen und so?
Ich glaube nicht, dass da Katapulte stehen. Das wäre einfach irgendwie so ein Massetriebwerk oder irgendwie sowas sein. Nee, aber ist das, dass das irgendwie alles, diese ganzen Geschichten von wegen wie auch Asteroidenbergbau, wenn es immer seltsam klingt, ist es durchaus, was man machen kann. Aber die Firmen, die das alles, das sind halt alles immer so Firmen, die halt irgendwie oder Organisationen, die halt schöne Ideen haben, aber die dann halt die umzusetzen ist halt doch immer was anderes. Also wie gesagt, Asteroidenbergbau könnte man wunderbar machen. Wenn da ist alles, was man haben will, ist da oben in den Dingern drin. Aber es ist halt, es braucht halt mal jemand, der viel Geld ausgibt, um am Ende dann auch, wenn man mal viel Geld ausgibt, kann man noch viel mehr Geld damit machen. Aber es muss halt jemand da sein, der das ausgibt. Ich glaube, es war Neil Tyson hat das mal gesagt, irgendwie der erste Billiardär. Was ist eine Trillion auf Deutsch?
Billion, ja, auf Deutsch eine Billion dann, ne?
Ja, also der erste Billionär der Menschheitsgeschichte wird sein Geld mit Asteroidenbergbau machen, hat er gesagt.
Mhm.
Also mal gucken.
Wir sind gespannt. Ja, mal gucken, ob ich dich hiermit beeindrucken kann dann. Die kosmische Expansionsrate ist höher, als die Theorie erlaubt.
Damit kannst du mich ärgern. Nee, also die Nachricht hatte ich auch in meiner Liste drin. Also erstmal höher, wenn da immer was steht, die ganzen Nachrichten wie als irgendwie die Theorie verbietet das und irgendwie dieses Astronomen entdecken dieses Ding, das nicht den Naturgesetzen entspricht und so weiter. Wenn man es beobachtet, dann entspricht es Naturgesetzen, dann haben wir die Naturgesetze falsch verstanden oder die Theorie falsch gemacht. Ja. Aber wenn es so ist, wie wir es beobachten, dann ja, das ist nicht...
Allein das Vorhandensein spricht schon dafür, dass es den Naturgesetzen entspricht.
Genau.
Also irgendwelchen, die wir möglicherweise noch nicht begreifen.
Genau. Nee, also ja. Es geht halt bei der Geschichte geht es halt darum, wenn wir wissen seit Hubble, dass sich das Universum ausdehnt. Wir wissen seit Perlmutter, Schmidt und Ries, seit 98, dass es sich schneller ausdehnt. Also im Laufe der Zeit immer schneller und schneller ausdehnt. Das ist die berühmte dunkle Energie, von der man nicht weiß, was sie ist. Das ist halt dunkle Energie, ist das Synonym für das Universum, das Phänomen, das die beschleunigte Expansion des Universums verursacht. Das sind das, was man schon lange weiß. Die Rate der Expansion wird mit der sogenannten Hubble-Konstante beschrieben. Vermutlich die am wenigsten konstante Konstante in der Naturgeschichte. Also.
Wieso das denn?
Nee, also das ist die Hubble-Konstante. Wie gesagt, wie der Name sagt, geht auf Hubble zurück. Also wie man festgestellt hat, dass sich das Universum ausdehnt, wollte man natürlich auch wissen, wie schnell. Und diese Hubble-Konstante gibt eben an, wie groß diese Expansionsrate ist. Also sie wird angegeben in Kilometer pro Sekunde pro Megaparsec wird die angegeben. Aha. Also wenn die jetzt zum Beispiel 50, sagen wir mal, die Hubble-Konstante sind 50 Kilometer pro Sekunde pro Megaparsec. Das heißt, wenn du zwei Galaxien hast, die einen Megaparsec voneinander entfernt sind und du weißt sicherlich sofort auswendig, wie groß ein Megaparsec ist.
Tausendmal der Abstand Nee, warte mal, ein Parsec? Was war denn ein Parsec?
Ein Parsec ist eine Parallaxensekunde.
Ja.
Und eine Parallaxensekunde sind 3,2 Lichtjahre, 3,26 Lichtjahre.
Oh nee, dann kriege ich das doch nicht hin. Dann sind das 3,26 mal 1000.
Ist egal. Nee. Ist egal, also ein Megaparsec sind 3,3 Millionen Lichtjahre ungefähr.
Sag ich doch.
Ja.
Also, ich meinte das so.
Also wenn du jetzt zwei Galaxien hast, die ein Megaparsec voneinander entfernt sind und wir die Hubble-Konstante eben von 50 Kilometer pro Sekunde pro Megaparsec haben, dann heißt es, dass diese zwei Galaxien sich mit 50 Kilometer pro Sekunde voneinander entfernen. Und wenn es eben zwei Megaparsec weit entfernt sind, dann sind es eben das Doppelte und so weiter. Also es ist halt eine Geschwindigkeit pro Entfernung. Das ist die Hubble-Konstante. Das Ding ist, dass man halt lange Zeit nicht wirklich genau wusste. Also es gab irgendwie so in den 60er, 70er Jahren, da gab es wirklich fast im Prinzip beliebige Werte fast dafür einsetzen können. Also irgendwie zwischen 50 und 100 war alles möglich. Also da kannst du auch wirklich die ganzen Arbeiten, mal kam das raus, mal kam das raus, man hat das geschätzt. Mittlerweile in den letzten Jahren, Jahrzehnten haben wir das einigermaßen genauer rausgekriegt, weil man das auch wirklich jetzt genauer messen konnte und liegt jetzt so, zumindest bis jetzt, lag man bei einem Wert von 67,15 Kilometer pro Sekunde pro Megaparsec. Das ist das, was der Planck-Satellit gemessen hat. Ja, und der hat sich halt eben das ganz frühe Universum angeschaut, also aus der kosmischen Hintergrundstrahlung das gemessen. Also wirklich erstmal das gesamte Universum und dann eben auch das ganz frühe Universum. Und das, was jetzt diese neue Arbeit, die wieder von Adam Riess stammt, das ist der, der eben auch damals mit der Entdeckung der dunklen Energie einer der drei Nobelpreisträger war, also im Jahr 2011, die haben das jetzt wieder im lokalen Universum gemessen. Also die haben sich jede Menge Galaxien angeschaut, 19 Galaxien, und haben sie veränderliche Sterne angeguckt und Supernova-Explosionen, also den ganzen Krempel, mit dem du rausfinden kannst, wie weit etwas entfernt ist und wie schnell sich etwas entfernt, und haben jetzt mit diesem Daten aus dem lokalen Universum eine Hubble-Konstante von 73 Kilometer pro Sekunde pro Megaparsec rausgekriegt.
Woher wissen die, dass sie sich beim letzten Mal nicht einfach nur vermessen haben? Oder jetzt vermessen haben? Oder?
Naja, davon geht man halt aus, dass die das einigermaßen gut machen können. Also du hast die Entfernungsmessung in der Astronomie ist zwar durchaus nicht trivial, aber du kannst das schon, also die basieren alle aufeinander. Du hast fängst quasi an mit Methoden, die halt wirklich rein geometrisch sind. Ja, also im Prinzip die unterste Stufe der Entfernungsmessung ist, du schickst irgendwie einen Laserstrahl oder einen Radarstrahl irgendwo hin und wartest, bis er zurückkommt. Mhm. Also da kann man sich nie wirklich vertun. Also die Polizei vertut sich angeblich manchmal, wenn sie das Ganze bei Autos macht, behaupten die Autofahrer, die irgendwie erwischt werden, aber im Prinzip ist das eine ziemlich sichere Entfernungsmessung. Und dann kommt der nächste Stufe, wäre quasi die Parallaxenmessung, ja, also wo du halt irgendwie schaust, wie sich die Position eines Objekts scheinbar verändert, wenn du aus verschiedenen Blickwinkeln drauf schaust. Also es kann, wie gesagt, typische Beispiel, irgendwie streck die Hand aus, streck den Daumen aus, guck einmal mit dem linken Auge drauf, einmal mit dem rechten Auge drauf, siehst, wie der Daumen hin und her hüpft vom Hintergrund und kannst eben aus der scheinbaren Positionsänderungen herausfinden, wie weit dein Daumen weg ist, oder halt je nach das Gleiche, die Erde bewegt sich um die Sonne rundherum, mal guckst du von der einen Seite, mal von der anderen Seite, und kannst so rausfinden, eben wie weit die Sterne weg sind. Damit kommst du schon ziemlich weit, damit kommst du ein paar 10.000 Lichtjahre weit weg mit der Entfernungsmessung, vielleicht sogar ein paar 100.000, je nachdem. Und dann gibt es halt diese ganzen anderen, also die veränderlichen Sterne, die Supernova-Helligkeiten. Da gibt es eine ganze Reihe von anderen Methoden, die sich alles so immer weiter rausreichen, aber alle immer ein bisschen überlappen, sodass du sicher sein kannst, dass es halbwegs stimmt.
Ja.
Also das mit der Entfernungsmessung, das ist schon einigermaßen gut. Das Ding ist, dass die haben jetzt quasi halt zwei Messungen, die sich eigentlich irgendwo mal treffen sollten, das aber nicht tun. Und warum sie es nicht tun, das wissen wir noch nicht. Also das ist jetzt das, was man gerne rausfinden will. Da können natürlich jede Menge, meistens ziemlich coole Erklärungen rauskommen. Also entweder wird irgendwas Neues, Dunkles, ja, also keine Ahnung, hier, also dunkel jetzt im Sinne von Synonym für irgendwas, was
wir noch nicht
da kennen. Ist, aber was wir noch Energie nicht kennen und dem wir einen Namen geben wollen. Hier jetzt, Riess hat jetzt hier mal die dunkle Strahlung in den Raum geworfen. Und gemeint, dass im frühen Universum, also da, wo Planck seine Daten her hat, dass da halt irgendwelche anderen, noch anderen Teilchen vorhanden waren, die wir auch noch nicht kennen, also noch eine unbekannte Teilchenart, die halt dann da mit irgendwelchen Interaktionen als dunkler Strahlung eben die Expansionsrate des Kosmos beeinflusst haben. Oder halt, was ja auch mit an sich grenzender Wahrscheinlichkeit der Fall ist, dass eben die allgemeine Relativitätstheorie nicht korrekt ist, und wir wissen, dass die nicht korrekt ist. Also da muss
jetzt noch Vorsicht, nicht den Einstein-Leugnern jetzt irgendwie hier Futter liefern.
Ja, also wir wissen, dass es genauso nicht korrekt wie Newton nicht korrekt ist, und trotzdem ist Newton wunderbar und genau das Einstein wunderbar. Aber wir wissen halt, dass man weder mit Newton noch mit Einstein alles beschreiben kann, was zu beschreiben ist, und vielleicht wird irgendeine neue Theorie dann auch das lösen. Also wir wissen halt noch nicht, was dabei rauskommt. Also werden wir sehen. Dafür macht man ja Forschung.
Gut, habe ich noch was, womit ich dich eventuell beeindrucken könnte?
Ja, ich,
okay, ich dachte, ich komme irgendwie. Nee, das war aber auch alles, was ich aus dem Weltraum mitgebracht habe. Dann überlasse ich das ab sofort wieder dir.
Also wir sind ja jetzt, wir waren ja gerade im Dunklen.
Ja.
Und ich vielleicht beeindrucken dich protophobische X-Bosonen.
Wow, zumindest der Name beeindruckt mich.
Ja, da geht's um Teilchenphysik. Und zwar um eine potenziell ziemlich wichtige, beeindruckende Entdeckung der Teilchenphysik, oder vielleicht auch gar nichts, also je nachdem. Aber eine potenziell ziemlich beeindruckende Entdeckung, und die ist überraschend, aber normalerweise erwartet man ja, wenn hier Teilchenphysiker hier neue Teilchen, neue Theorie, neues Modell, neue Fundamentalkraft, irgendwas fundamental Neues entdecken, dass die dann immer vom CERN kommen oder von der NASA oder von der guten
Teilchenphysik. Ah, du spielst auf die fünfte Kraft an?
Genau, dieses Ding.
Das habe ich auch nicht so richtig verstanden, aber ist okay.
Genau. Und wie gesagt, in dem Fall kommt diese Entdeckung eben nicht von den riesengroßen Teilchenbeschleunigern in den USA oder in der Schweiz, sondern aus dem ungarischen Debrecen. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Ich weiß, dass es das gibt, aber kennen, nein.
Ja, da ist nicht viel. Ich glaube, selbst auf der Wikipedia-Seite steht, dass die Stadt eigentlich touristisch nichts zu bieten hat.
Aber eine Uni.
Ja, sie haben eine Uni, und sie haben vor allem das Institut für Kernforschung der Ungarischen Akademie der Wissenschaften.
Ah.
Und da hat ein gewisser Attila Grashna Horkai, schreibt er sich, wie er sich ausspricht, weiß ich nicht, als die Ungarischen. Aber der hat auf jeden Fall mit seinen Kollegen schon letztes Jahr einen Artikel geschrieben, für den sich kein Mensch interessiert hat. Also die Wissenschaftler, die es geschrieben haben, vermutlich, aber zumindest in der Öffentlichkeit und in den Medien hat sich da keiner wirklich dran interessiert. Und ich habe es auch nicht gemerkt, dass es den Artikel gab, weil es gibt ziemlich viele Fachartikel, die jeden Tag veröffentlicht werden. Da kann man auch nicht alles irgendwie mitkriegen. Und jetzt haben aber vor einigen Tagen Wissenschaftler von der Uni Kalifornien sich diese Daten, die diese Ungarn in ihrem Labor gemacht haben, nochmal angeguckt und auf ihre eigene Art und Weise interpretiert. Und das hat dann, USA kriegen das anscheinend immer besser hin, wesentlich mehr Medienecho hervorgerufen. Und das waren diese Schlagzeilen eben von der fünften Fundamentalkraft. Dabei geht's um Folgendes. Es geht um Lithium-7, also so ein chemisches Element, das die Ungarn mit Atomkernen, also nicht mit Atomkernen, mit den Bausteinen von Atomkernen, mit Protonen beschossen haben. Ja, also Protonen sind die Dinge, aus denen Atomkerne aufgebaut sind, und die haben Lithium-7 mit Protonen beschossen. Noch klar?
Ja, ich bin noch dabei. Ich warte.
Okay. Dabei ist Beryllium-8 entstanden, ja, also ein anderes Element, das allerdings instabil ist und dann zerfallen ist, also einfach halt radioaktiv zerstrahlt ist.
Das passiert ja oft, ne?
Das passiert oft, genau. Das ist auch noch keine große Entdeckung. Bei diesem Zerfall werden Elektronen und Positronen, also die Antiteilchen der Elektronen, frei. Das ist das, was man sich eigentlich erwartet hat. Ja? Was diese ungarischen Forscher dann aber gemessen haben und was man nicht erwartet hat, war die Anzahl der Elektronen-Positronen-Paaren, die man eben in bestimmten Bereichen, also die haben wir quasi in bestimmten Bereichen, in bestimmten Entfernungen, in bestimmten Winkeln zu dieser Probe da gemessen, wie viele Elektronen-Positronen-Paare kommen hier raus.
Aha.
Und das, was sie gemessen haben, hat eben nicht mit dem Vorhersagen übereingestimmt, sondern sie haben herausgefunden, dass eben ein Teil dieser instabilen Beryllium-8-Kerne eben bisschen die nicht ganz so zerfallen ist, wie er zerfallen hätte sollen. Und ihre These war eben, dass anscheinend ein Teil dieser Beryllium-8-Teilchen nicht sofort in Elektron-Positron-Paare zerfällt, sondern dass da quasi zuerst ein anderes Teilchen rauskommt und dieses andere Teilchen dann erst später zu Elektronen und Positronen zerfällt und deswegen diese Anomalien auftreten. Und laut diesen Messdaten wäre dieses andere Teilchen ungefähr 34 Mal schwerer als ein Elektron. Mhm. Und die Ungarn sagen, das könnte ein dunkles Photon sein.
Wie würden die das finden? Also da muss man dann ja jetzt einen speziellen Detektor entwickeln, der genau das misst, oder?
Ja,
also weil die, was sie ja messen, wenn ich das richtig verstanden habe, messen die ja nur eine Differenz und leiten daraus ab, dass was fehlt.
Nee, aber genau das, du kannst in der Teilchenphysik nichts anderes machen. Ja, im CERN machen die auch nichts anderes. Ich meine, die haben da auch nicht irgendwo wo eine Falle, wo dann irgendwie das Higgs-Boson drin sitzt und dann kommt irgendwie der CERN-Chef und holt das raus und irgendwie guckt es mit der Pinzette und dem Mikroskop an. Also du misst immer, du hast immer eine Theorie. Du hast bei der Teilchenphysik eine Theorie, die sagt, wenn ich das und das aufeinander schmeiße, dann entsteht das und das, was da rauskommt, zerfällt in das und das, was da rauskommt, zerfällt in das und am Schluss bleibt das stabile Zeug übrig und zwar in den Mengen. Und da das alles noch irgendwie Statistik und Wahrscheinlichkeit ist, gibt es halt irgendwie verschiedene Zerfallskanäle, heißt es. Ja? Okay. Also wenn ich jetzt irgendwie zwei Positronen, nein nicht Positronen, na gut, kann ich auch aufeinander schmeißen, aber zwei Protonen aufeinander schmeiß, dann kommt zu X Prozent kommt das raus, zu Y Prozent kommt das raus, zu Z Prozent kommt das raus und am Ende kriegst halt eine gewisse erwartete Verteilung. Meistens in Abhängigkeit der Menge, also wenn ich so und so viel Zeug aufeinander schmeiß, kommt am Ende so und so viel von diesen stabilen Elementen raus. Das ist halt reine Statistik. Und dann guckst du halt, ob das auch stimmt. Und wenn da irgendwo bei diesen ganzen Prozessen Teilchen da involviert sind, die du auch nicht entdeckt hast, dann kommt am Ende eben eine Abweichung raus. Ja? Mhm. Weil halt dieses Teilchen, das du nicht kennst, du in deinen Zerfallskanälen nicht berücksichtigt hast. Und wenn du das lang genug machst, sodass du eben zufällige Variationen ausschließen kannst, weil es kann ja auch einfach per Zufall immer irgendwie anders aussehen. Ja. Wenn du das lang genug machst, dass du eben Zufall ausschließen kannst, eben diese berühmten 5 Sigma, um die es immer geht, ja? Dann sagst du, du hast das neue Teilchen entdeckt. Also du machst das. Teilchen physikalische Entdeckungen gehen immer nur über die Statistik und Wahrscheinlichkeit. Okay. Also nie, du kannst das irgendwie bis auf jetzt, wenn ganz früher war es nochmal so, wie sie irgendwie Atomkerne und sowas entdeckt haben, da hast
man
du
noch sehen
doch,
konnte.
Da konntest du quasi fast noch was direkt sehen. Aber jetzt, weil das eben alles, die ganzen Teilchen auch instabil sind, ich meine, die zerfallen ja sofort, wenn sie da sind. Und du kannst immer nur sagen, du beobachtest eine Anomalie und schaust erstmal, ob die Anomalie tatsächlich real ist oder statistische Schwankung und dann, ob die Anomalie zu irgendeiner theoretischen Vorhersage passt. Oh. Und im Prinzip ist ja das, was die Ungarn da gemacht haben. Die haben halt mal quasi diese Anomalie gezeigt, wobei noch nicht ganz raus ist, ob die eben wirklich da ist oder ob es nur Statistik ist. Die einen sagen, also die Ungarn sagen, sie haben genug Messungen gemacht, um das den Zufall ausschließen zu können. Die anderen sind sich nicht ganz sicher.
Ist es dann so schwer, das zu reproduzieren? Also braucht man dafür einen großen Beschleuniger oder kann man das mal eben nebenbei machen irgendwo?
Und da brauchst du jetzt keinen riesengroßen Beschleuniger dafür, weil sonst den haben die ja nicht dort. Mhm. Aber wie gesagt, geht es erstmal um die Interpretation, was es sein könnte. Ja? Und die Ungarn haben gesagt, dass es eben dunkle Photonen sein können. Und das ist eben momentan jetzt quasi das, wo sich die Forschung zur dunklen Materie hin entwickelt. Ja, also dunkle Materie haben wir schon oft genug gesprochen drüber. Wir wissen, dass sie da ist. Wir wissen, dass da irgendwo was im Universum ist, was Gravitation ausübt, aber nicht elektromagnetisch wechselwirkt. Also halt eine andere Art von der Materie, die wir normalerweise kennen. Also wie gesagt, ich sage mal Neutrinos. Ja, Neutrinos sind dunkle Materie. Nur muss es halt noch irgendwie noch andere. Die haben wir schon gefunden, aber es muss dann noch andere Teilchen geben, die sich so ähnlich verhalten, damit wir eben sonst ja, weil wir sehen die Auswirkungen dieser Materie, aber wir haben noch nicht rausgefunden, was die Materie selbst ist. Mhm. Und bis jetzt dachte man immer, dass es quasi ein einziges Teilchen ist. Ja? Also, dass du quasi halt irgendwie ein dunkles Materieteilchen hast, das halt quasi in riesiger Menge überall im ganzen Universum verteilt ist. Also so riesengroße Wolken, die sich über irgendwie ganze Galaxienhaufen erstrecken, voll, die halt aus diesen schwach wechselwirkenden dunklen Materieteilchen bestehen. Das hat man aber da von diesem Ding, dunkle Materieteilchen, hat man bis jetzt halt noch wenig konkreten Nachweis in den Beschleunigern gesehen, also in den teilchenphysikalischen Experimenten. Das heißt, da kann natürlich immer noch das sein, aber gefunden hat man es nicht. Und drum überlegt man jetzt langsam, ob das vielleicht doch ein bisschen komplexer ist, das Ganze. Denn ich meine, warum soll es da anders sein als mit der normalen Materie? Wir haben ja auch mit der normalen Materie, wir haben irgendwie haufenweise verschiedene Quarks, wir haben Elektronen, wir haben Photonen, wir haben Positronen und so weiter. Also unsere Materie ist ja auch nicht nur ein einziges Teilchen, sondern es sind ganze Sammlungen von verschiedenen Teilchen, die alle auf verschiedene Art und Weise miteinander wechselwirken. Und genauso kann es natürlich auch sein, dass die dunkle Materie eben aus dunklen Elementarteilchen besteht. Ja, und zwischen diesen dunklen Elementarteilchen, genauso wie irgendwie zwischen den Atomen bei uns halt irgendwie elektromagnetisch wechselwirken und die Atome zusammenhalten und die Atomkerne selbst halt irgendwie über die starke Kernkraft zusammenhalten. Genauso kann es dann halt entsprechende dunkle Kräfte, müsste man die dann wohl nennen, geben, die dunklen Elementarteilchen zusammenhalten. Da gibt es dann eben dunkle Atome, deren Kerne werden von einer dunklen Kernkraft zusammengehalten. Und wenn du dann quasi auch so ein Äquivalent zur elektromagnetischen Kraft hast, dann hast du halt quasi einen dunklen Elektromagnetismus mit dunklen Photonen.
Ja, also das ist doch alles dunkle Magie.
Nee, aber das ist, ja, es ist halt etwas, was halt, ja, was durchaus so sein kann. Also das sagt ja keiner, dass es wäre doch schön, wenn alles einfach wäre, aber das Universum muss ja nicht einfach sein. Vielleicht ist die dunkle Materie genauso kompliziert wie die normale Materie. Und diese Ungarn sagen jetzt, dass das, was sie gemessen haben, im Prinzip zu dem passt, was ein dunkles Photon sein könnte. Also ein Teilchen, das eine Art Äquivalent des Elektromagnetismus zwischen dunkler Materie-Teilchen überträgt, sagen die Ungarn. Die Amerikaner aus Kalifornien sagen, nee, das ist ein protophobisches X-Boson. Und wenn du genau wissen willst, was ein protophobisches X-Boson ist, dann ruf
dann musst du die nächste Sendung einschalten. Achso.
Nee, dann ruf den Teilchenphysiker an. Ich habe halt dieses Teilchenphysik-Paper, wo das drin beschrieben ist. Verstehe ich nicht alles, was da drin stand, aber im Wesentlichen ist es ein Teilchen, ebenfalls ein Teilchen, das nun bis jetzt noch unbekannte Kraft vermittelt. Also es hat jetzt nichts unbedingt mit dunkler Materie zu tun, sondern einfach eben ein Teilchen, das eine Kraft vermittelt. Also genauso wie die Photonen den Elektromagnetismus vermitteln und die Gluonen die starke Kernkraft in den Atomen vermitteln, ist eben dieses protophobische X-Boson auch ein Teilchen, das eine Kraft vermittelt, keine Ahnung, vielleicht die protophobische X-Kraft, ich weiß nicht, wie die, ob die auch schon einen Namen hat. Aber diese Kraft hat eben genauso wie die starke Kernkraft auch eben, ist stark beschränkt, die Reichweite der Kraft. Also die reicht nur ein paar Atomkerndurchmesser oder sowas weit. Und dieses protophobische X-Boson kann dann mit Elektronen und mit Neutronen wechseln wirken, während ein dunkles Photon mit Elektronen und Protonen wechseln wirken kann. Also wie auch immer, es gibt da Daten und die einen sagen, es ist ein dunkles Photon, die anderen sagen, es ist ein protophobisches X-Boson. Im einen Fall hätte man was über die dunkle Materie rausgefunden, im anderen Fall hätte man was über noch zusätzliche Kräfte zwischen den Teilchen herausgefunden. Oder vielleicht ist auch gar nichts da, was man rausfinden kann, weil das der Effekt nicht real ist. Aber du hast gemeint, warum gibt es keine Experimente? Die gibt es natürlich. Es gibt zum Beispiel, so die werden auch in den Papers erklärt, welche Experimente man da machen kann, um diese Teilchen zu finden. Es gibt in den USA das Dark Light Experiment, wo man im Prinzip genau nach solchen dunklen Photonen, dunklen Materieteilchen sucht. Mhm. Das CERN natürlich, da alles, was man irgendwie messen kann, wird auch am CERN gemessen. Also da wird sich auch was rausstellen. Also wenn da was ist, dann wird man es auch finden. Und wie gesagt, im Sommer wird es mit Sicherheit, ich habe beim letzten schon mal über diese Hinweise auf neue Teilchen am CERN, an den CERN-Daten gesprochen. Also wie gesagt, ich bin sicher, wenn da irgendwas ist, dann werden wir es im Laufe dieses Jahres erfahren.
Jetzt ist das Problem, dass die tolle Überschrift mit der fünften Kraft schon verbraucht ist, ne? Hoffentlich kriegen wir es mit.
Tja, ja,
weil das ist ja immer so, dann, ne, irgendwie rauscht's im Blätterwald und auf einmal sind alle guten Überschriften weg und
ja, ach komm, irgendwie Wasser am Mars wird seit Jahrzehnten irgendwie aufgetragen, dann können wir die fünfte Kraft auch noch ein zweites Mal verwenden. Ja. Und die zweite Erde wird auch nicht alt, also insofern mache ich mir da keine Sorgen, dass der Boulevard auf einmal anfängt, irgendwie kreativ werden zu wollen oder sich irgendwie Hemmungen hat. Ach, wir haben da doch schon mal drüber berichtet, das können wir nicht mehr. Also, nee, da mache ich mir keine Sorgen, dass die Medien da auf einmal ausscheren.
Ich habe noch was gefunden, ist sogar schon ein bisschen älter. Naja, so alt eigentlich. Nee, gar nicht wahr. Ich dachte, es wäre schon ein bisschen älter. Die EU hat beschlossen, dass sie bis 2020 öffentlich finanzierte wissenschaftliche Publikationen frei veröffentlichen wollen.
Ja, hat sie beschlossen,
klar, ist noch in nationales Recht umzusetzen, ob das die Nationen, die Staaten mitmachen und so,
ja, vor allem, werden wir dann sehen. Ne? Vor allem die Entscheidung ist nicht bindend. Ja, also die EU hat es mal beschlossen, aber wenn die anderen sagen, nee, machen wir nicht, dann passiert auch niemand irgendwas.
Genau.
Also insofern ist das zwar auch wieder eine schöne Überschrift, aber ja.
Nee, auch nicht. Ja.
Genau. Also,
ich verstehe gar nicht, dass sie den Mut nicht haben, sowas zu machen, aber dann kommt direkt wieder irgendjemand und sagt, das sei Wettbewerbsverzerrung oder so ein Quatsch, ne?
Ich weiß nicht, was für ein Wettbewerb.
Na, für die Fachverlage.
Ja,
die verdienen ja dann kein Geld mehr.
Ja, die brauchen auch kein Geld verdienen.
Ja, ja,
also,
klar.
Weil die machen ja auch nichts. Also die Texte, die geschrieben werden, schreiben die Wissenschaftler. Die Bearbeitung machen die Wissenschaftler. Mhm. Gedruckt wird der Krempel meistens auch nicht mehr, weil es alles noch online veröffentlicht wird. Also die verwalten die Einnahmen. Also
ja.
Bisschen polemisch gesagt.
Ja, ja, klar.
Aber
am Ende, ja.
Nee,
also könnte man alles anders regeln. Das könnten zum Beispiel Universitäten selbst machen, Forschungsinstitutionen selbst machen. Die Helmholtz-Gemeinschaft macht das.
Ja, es gibt ja so Plattformen wie das archive.org. Ja. Die gibt's ja. Ich meine, da läuft das Ganze im Prinzip ja schon problemlos. Wenn du da jetzt noch irgendwie halbwegs brauchbares Kommentar irgendwie System ranhängst, das dann entsprechend irgendwie auch noch moderiert wird, dass da kein allzu großer Spam stattfindet, dann hast du gleich irgendwie einen Open Review auch dabei.
Genau.
Dann hast du alles da, was du brauchst. Also dann kannst du den ganzen Krempel mit diesen Wissenschaftsfachverlagen abschaffen, die sich dann irgendwie fürs Veröffentlichen bezahlen lassen, fürs Lesen bezahlen lassen. Also das, ja, habe ich schon oft
den dann trotzdem nochmal Scheiß durchrutscht, ne?
Ja gut, Scheiß rutscht immer durch, das kann man jetzt ja nicht unbedingt vorwerfen.
Ja, aber das ist ja ein gerne benutztes Argument gegen offene Archivserver, wie du sagtest. Ne?
Naja,
jeden Scheiß und so.
Ja, da muss man immer trennen. Ich merke das oft, bei jeder Diskussion, die ich führe über das Thema, kommen die immer, ja, aber wie kann man denn die Qualität sicherstellen?
Ja.
Die Qualität sicherstellen hat überhaupt nichts, gar nichts mit dem Publikationsweg zu tun. Die Qualität wird sichergestellt durch Peer Review.
Ja.
Und ob der stattfindet oder nicht, hat nichts damit zu tun, wie das Ding nachher publiziert wird. Peer Review hängt nicht von den Verlagen ab. Die Verlage, die schicken halt irgendwie, wenn ich jetzt dem Verlag irgendwie einen Text schicke, dann schickt der den Text an einen anderen Wissenschaftler, damit der Peer Review macht. Aber wenn der leitet halt im Prinzip die E-Mail weiter, ja, das kann man irgendwie anders genauso organisieren.
Kriegen die Wissenschaftler, die das reviewen, da eigentlich irgendwie Geld für?
Nein, überhaupt nicht.
Das ist Berufsehre sozusagen.
Das ist genau so. Jeder, der publiziert, macht, das gehört halt zur normalen Arbeit als Wissenschaftler. Du,
okay.
Jeder, der halt irgendwie schon mal was publiziert hat, die Chancen stehen gut, dass du irgendwie dann auch als Reviewer mal irgendwie angefragt wirst. Also ich habe auch irgendwie ganz einen Schwung Artikel irgendwie mal als Reviewer irgendwie gemacht. Also da kriegst du nämlich Anfragen von den Zeitschriften und dann machst du das halt. Also du, wie gesagt, die ganze Arbeit, die gemacht wird, die machen andere, ohne dass sie Geld dafür kriegen. Ja? Mhm. Meistens sind die Autoren, ab und zu müssen die auch noch zahlen dafür, dass sie
veröffentlichen dürfen. Ja, das finde ich ja das Absurdeste.
Und die Reviewer, die werden halt irgendwie, die kriegen auch kein Geld dafür. Also wie gesagt, das kannst du genauso gut irgendwie, kannst du problemlos auch irgendwie anders machen, den Reviewer, die Qualität sicherstellen. Die Qualität sicherstellen hat mit der Art der Publikation nichts zu tun.
Mhm.
Das wird zwar immer, ich weiß auch nicht, warum das die Leute immer glauben, dass irgendwie, das ist vermutlich immer noch irgendwie, ich weiß nicht, wo das herkommt, dass die sagen, Goethe, nur was.
Ne, was man schwarz auf weiß besitzt, kann man getrost nach Hause tragen. Ne? Also,
ja, okay, wieder diese
Grau ist alle Theorie und grün ist lebensgoldener Baum.
Ja.
Das ist aber das. Also ich meine, die Verlage, auch gerade Zeitungsverlage, die haben ja über Jahrzehnte hinweg sich mit dem Nimbus umgeben, dass nur sie diejenigen sind, die die Welt letztgültig beschreiben können, weil sie ja auf Papier drucken.
Ja,
das hält sich ja heute auch noch hartnäckig. Also wenn du so guckst, irgendwie online, reine Online-Publikationen werden ja immer noch nicht richtig ernst genommen.
Stimmt, ja. Und gerade in der Wissenschaft, also ich kann mich noch erinnern, wie ich angefangen habe zu studieren, das war gerade so das Ende der, wo du dich noch, ich habe mich noch ein bisschen abgeplagt in den Bibliotheken, bin irgendwie hier von einem Studium ins andere gelaufen, habe hier irgendwo was kopiert und mir dann irgendwelche Zeitschriften aus den Archiven rausgekramt und da was kopiert, aber das hatte ich ziemlich schnell aufgehört und ja dann danach endlich mittlerweile hauptsächlich, also die liegen zwar noch, die Zeitschriften, die Fachzeitschriften, es gibt zwar in den meisten Instituten noch so einen Leseraum, heißt das, ist ja meistens wie so eine Kaffeeküche oder sowas, wo halt dann ein paar von den Heften rumliegen, aber es liest niemand mehr den Krempel auf Papier.
Ich finde das auch so, was ich so furchtbar finde, ist, dass es nicht mal alles digitalisiert wird.
Ja.
Also gerade wenn du in Geisteswissenschaften unterwegs bist, da musst du halt tatsächlich noch in die Bibliotheken, weil da stehen dann halt die Bücher rum, die du lesen willst. Aber online findest du sowas nur sehr, sehr selten.
Das gut, ist das dann wieder, das ist dann, wenn du gut Geistes- und Naturwissenschaften hast, auch immer den Unterschied in der Geisteswissenschaft. Das ist ja immer noch eher buchbasiert,
die Publikationslandschaft
und hier die Naturwissenschaft ist es halt wirklich rein Journal-Artikel publiziert. Aber trotzdem, also wie gesagt, also die meisten ich kenne keinen mehr, der irgendwie wirklich die Bibliothek mit gerade, okay, wenn du mal irgendwie ein bisschen Ruhe haben willst, setz dich mal in die Bibliothek und blätterst mal in der Zeitschrift oder sowas. Das kommt schon vor, aber wenn du wirklich für die Arbeit, das machst du alles nur noch online, weil ja. Das war ja auch früher diese, ich kann mich erinnern, mein Chef, der hat irgendwie riesige Schränke gehabt, voll mit Artikeln, die dann irgendwie händisch irgendwie sortiert waren nach Themengebieten und alles. Und so diese Literaturdatenbanken, die sind ja wunderbar. Und genau das, seit es die gibt, ist es ja auch vollkommen, diese Datenbanken, die sind ja quasi der Grund, warum wir diese Zeitschriften heute nicht brauchen, weil früher, ja, konnte ich nicht alle im 19. Jahrhundert oder sowas oder Anfang des 20. Da konnte ich halt nicht einfach alles lesen, was publiziert worden ist. Da musste ich halt irgendwie darauf angewiesen sein, dass halt irgendwie Zeitschrift wie Nature oder Science irgendwie mir das Beste quasi raussucht oder irgendwie mir Astronomy and Astrophysics auf mein Gebiet das Beste raussucht oder Celestial Dynamics mir das Beste auf der Himmelsmechanik raussucht. Dann weiß ich, okay, ich lese irgendwie die Zeitschrift aus meinem Spezialgebiet, die Zeitschrift aus der Astronomie und dann noch irgendwie Nature, damit ich alles habe und dann habe ich einen guten Überblick über alles. Und wenn ich irgendwie in meinen Artikel irgendwo in den Proceedings der Bulgarischen Akademie der Wissenschaften oder sowas publiziere, dann liest es halt keine Sau. Mhm. Aber mittlerweile, dadurch, dass das alles online in den Datenbanken ist, dann gebe ich ein, das Thema, was mich interessiert. Und wenn das eben in der Bulgarischen Akademie der Wissenschaften, mithörende Wissenschaftler aus Bulgarien, ich habe das jetzt irgendwie, da stehen sicher tolle Sachen drin. aber wie gesagt, da ist es scheißegal, wo das publiziert ist, das ist da, dann klicke ich drauf, dann habe ich es online. Egal, ob das jetzt irgendwie in Nature steht oder in irgendeinem anderen Journal, das keine Sau kennt, weil es eben nicht mehr auf das Journal drauf ankommt, weil der Artikel für sich selbst da steht und in der Datenbank drin ist. Und das heißt also, deswegen reicht es eben, du kannst dir den Umweg über die Journale auch gleich sparen, das Ganze wie bei archive.org einfach direkt in die Datenbank reinschmeißen. Wenn du dann eben noch eine vernünftige irgendwie Eingangskontrolle machst, dass eben, das kannst du ja so machen, wie es beim Archive eh schon teilweise ist, dass du halt, wenn du dort was einstellen willst, dann musst du, glaube ich, irgendwie zuerst irgendwie von ein oder zwei anderen, die schon dort sind, quasi irgendwie nicht empfohlen werden. Wie sagt man denn da?
Weiß nicht. Ja, die müssen bürgen?
Ja, so ungefähr. Also du musst halt sagen, wenn jetzt irgendwie du da, ich hab da einen Archive-Account und wenn du da auch was veröffentlichen willst, dann sag ich halt, ja, nee, Holger, der kann. Und dann kannst du da auch. Also das halt quasi nicht einfach, weil sonst besteht ja die Gefahr eben, dass da wirklich jeder Depp seine Verschwörungstheorie hochlädt oder sowas. Also du brauchst mal im Prinzip für solche Daten, du brauchst mal eine normale, formale Eingangskontrolle. Also irgendwie nach gewissen, irgendwie, es muss halt so formatiert sein. Das muss, du musst halt irgendwie die und die grundlegendes Grundniveau quasi erfüllen und dann ist es drin und dann machst du einfach irgendwie ein Open Review dran. Im Prinzip eine bisschen aufgemotzte Version von Facebook-like und mit Kommentar drunter. Das halt irgendwie, dann hast du das Paper da, dann hast du die Meinung der wissenschaftlichen Welt darunter und wer braucht es eigentlich nicht? Ja. Also das sowas kannst du halt wesentlich leichter organisieren als irgendwie dann hast du halt irgendwie, das ist dann etwas, was eben auch ein Staat, das kann irgendwie das Bildungsministerium machen oder irgendeine EU-Bildungsbehörde oder meinetwegen irgendwie die gibt sich auch eine UN-Bildungsbehörde, also das kann irgendwie so eine NGO quasi machen.
Übergeordnete Forschungseinrichtungen.
Und dann kannst du halt, dann gehen halt die Wissenschaftsverlage den Weg der weiß nicht, der Fassmacher und der Gaslampenanzünder und werden halt dann, ja, manche Jobs, manche Berufe sind halt nicht mehr zeitgemäß.
Das ist eigentlich das Hauptproblem, dass wir so viel Angst davor haben, was Neues auszuprobieren. Aber das ist ja überall.
Ja.
Und das ist nur menschlich. Wo mache ich denn mal weiter? Oh ja, ich habe ein sehr lustiges Video gefunden. Und zwar haben...
In Österreicher mit der Bierflasche, der...
Nee, amerikanische Wissenschaftler im Eisbärkostüm.
Ja, das kenne ich auch, ja.
Das sieht aus wie so ein... Also die haben halt mal gucken wollen, was passiert eigentlich dadurch durch den Klimawandel. Arktis schmilzt ab, die Eisbären müssen weiter nach Süden kommen. Da treffen sie auf Moschusochsen. Was passiert denn dann eigentlich? Und um das, ich sag mal, unter Laborbedingungen rauszufinden, hat sich ein Wissenschaftler ein Eisbärkostüm angezogen. Und ist auf eine Herde Moschusochsen zugegangen und
die sind andersrum lustiger.
Das stimmt allerdings. Und die sind in Panik geflohen. Was ja, klar. Ja, weiß ich gar nicht. Man sind ja jede
Menge. Ich bin auch in Panik fliehen, wird irgendwie. Ja,
das, aber. Das Schöne an dem Video ist, es ist leider nur sehr kurz, aber das sieht so ein bisschen aus wie aus so einem Monty Python Film. Weil da steht halt so ein Typ ganz eindeutig in einem Eisbärkostüm. Also es hat überhaupt nichts von Eisbär, außer dass es weiß ist und Fell hat. Steht halt irgendwie so teilnahmslos im Schnee rum. Ja, das ist eigentlich nur so ein Klicktipp. Also, ja. Also jetzt nicht irgendwie die großartige Erkenntnis. Also die großartige Erkenntnis ist halt, ja, Moschusochsen laufen weg.
Beeindruckender wäre es, als Moschusochse verkleidet unter Eisbären zu gehen.
Ja.
Das will ich. Da kriegt man auch mehr Klicks für sowas, glaube ich.
Vermutlich. Aber von denen hat man dann nichts mehr. Weil, ne?
Ja, dann habe ich auch noch was, weil wir gerade hier bei Mut fehlender Mut zu neuen Dingen sind. Ja. Es ist jetzt hier gar nichts mit Naturwissenschaft. Hier geht es jetzt um einen Musikwissenschaftler und Soziologen, der sich mit Best-of- und Hitparaden beschäftigt hat.
Ah.
Ich habe die gelesen erst. Was ist, wenn du jetzt irgendwie, sagen wir mal, irgendwie deine, die fünf besten Alben der Musikgeschichte aufzählen würdest, welche Bands wären da drunter?
Die fünf besten Alben der Musikgeschichte? Naja, wahrscheinlich wäre das sowas, also so, ne, sowas wie die Beatles und so, also die so prägend waren halt, vielleicht Kraftwerk. Aber letztendlich sind das ja auch alles nur Narrative, um dieses Wort mal zu benutzen. Also das hat ja nichts damit zu tun, dass es die beste Musik ist, sondern dass einfach am meisten über sie geschrieben und geredet wurde.
Ja, also ich zitiere hier mal aus dem Artikel. Also der Typ heißt André Döring und der hat eben so diversen, hat alle möglichen besten Listen erstellt und sagt mir, das Ergebnis war ernüchternd eintönig. 4 Beatles-Alben in den Top 10, klassische Rockbesetzung, die Songs fast durchwegs im Viervierteltakt und selten länger als 4 Minuten. 5 Alben waren bereits 1974 in der Liste der Top 10 des richtungsweisenden New Musical Express. Also er sagt halt, dass im Prinzip es einerseits daran liegt, wer diese Alben erstellt. Ja, also das sind eben, die Musikjournalisten sind eben alles hauptsächlich ältere Männer. Ja, also die Chefredakteure von deutschen Musikzeitschriften sind männlich.
Ja.
Redakteure 80-90% Männer. Bei den freien Autoren hast du auch irgendwie fast über 80% Männer. Und die vor allem eben alte Männer, die Leserschaft solcher Musikzeitschriften sind bis zu 3/4 männlich. Daran orientiert sich der Anzeigenmarkt und so weiter. Und natürlich hast du dann entsprechend auch die Musikgeschmack, der da irgendwie ausgewählt wird. Und dann schreibt er noch hier so ein bisschen historisch irgendwas über das 18. Jahrhundert, wo du irgendwie das quasi das männliche Genie, der Künstler ist und dass irgendwie Frauen quasi auch so künstlerisch, kreativ, genial sind. Das wird denen nicht zugestanden. Mhm. Und wie gesagt, also das es muss quasi so Werk, also was in Rankings dann drin sind, das ist halt eben hauptsächlich fast ausschließlich westliche, männliche Rock- oder Popmusik, irgendwas sowas, und vor allem muss angeblich immer original und wie heißt das andere Wort?
Authentisch,
ja, genau, sein. Und sowas wie Kunstfiguren, ich meine, wie Pet Shop Boys zum Beispiel, findet man ganz selten drauf, weil das halt wie Kunstfiguren sind. Und dafür muss immer nur Musik mit richtigen Instrumenten sein, also richtiges und Anführungszeichen. Genau. Ja. Also jetzt irgendwie nichts wie Dance oder Disco oder irgendwie was anderes. Ich meine, afrikanische Tanzmusik schreibt er hier, ja, ist auch Musik und die ist in Afrika durchaus auch populär, aber halt nicht in diesen Rankings drin, weil halt
ja, das gilt dann halt als primitiv, weil wir wissen ja alle, dass der Afrikaner primitiver ist als der Europäer. Ne?
Genau, aber
ich glaube ja wirklich, dass es auch ein solches Narrativ gibt. Ne? Also es ist ja schon mal interessant, dass also gibt es irgendwie primitive europäische Musik? Nee, ne? Heißt immer klassisch, oder?
Ja, es kommt drauf an. Also ich kenne durchaus, kommt drauf an, wie man es primitiv sich versteht, aber irgendwas mit ich glaube, das Problem ist
ja sowas wie wie heißt denn das, was die Samen machen, ne?
Dieses, ja, aber das gibt's in anderen Ländern auch. Also ich habe ein paar früher, habe ich mal mit der Musik viel gehört. Also es gibt's auch so in Italien, hast teilweise noch solche Art von Musik. In Spanien gibt's auch in Österreich, ja, oder in Deutschland, wenn du mal von diesem Musikantenstadel Volksmusik weggehst und ein bisschen weiter guckst, dann findest du auch da was quasi so
Schublatteln und
ja,
und letztlich auch
nicht mal so primitiv sein, aber aber nee, aber sowas findest du schon. Und vor allem da, wie gesagt, da musst du dich dann wieder, da musst du dich durchringen und die Musik hören, die du nicht hören magst, nämlich Metal. Weil das sind genau die, die meistens diesen ganzen, unter Anführungszeichen, primitiven Kram rauskramen. Also die orientieren sich sehr stark oft an eben diesen verschiedenen, jeweils landesspezifischen, traditionellen Musikstilen, vor allem die Skandinavier, also eine meiner Lieblingsbands, Amorphis, die haben bei den frühen Alben, die haben da irgendwie die komplette irgendwie skandinavische Mythologie und Volkskunde durchgearbeitet, die ganzen Texte mit der entsprechenden Musik dazu, oder gibt Unmengen Bands, skandinavische Bands, die halt wirklich teilweise irgendwie so Metal mit Folk vermischen, und das sind quasi die, wo halt dann dieses Primitive dann quasi in die moderne Musik irgendwie mit reingetan wird. Also das gibt schon, aber eben, ja, wie gesagt, nicht bei den besten Alben aller Zeiten der weißen angloamerikanischen Männer. Da sind dann eben Beatles, Beach Boy, Pink Floyd, Bob Dylan und sowas.
Da habe ich auch was Musikalisches, ein schönes musikalisches Thema. Und zwar haben kanadische Wissenschaftler festgestellt, dass Zebrafinken Babysprache können.
Zebrafinken Babysprache oder genau. Babysprache?
Nee, Zebrafinken machen Babysprache, und zwar mit ihren eigenen Babys. Was Menschen ja auch machen, ne, so ein sehr einfacher Satzbau, was langsamer sprechen und so, ne, damit die noch untrainierten Gehirne das Kommunizieren lernen können.
So duzi, duzi, duzi.
Ja, nee, duzi, duzi, duzi nicht, sondern eher, na, hast du Hunger? Oder, ne, also nicht so, na. Und wie wär's mit was zu essen? Weil dann versteht halt ein Kleinkind nicht, wenn du das so anquatscht.
Ja, aber kurz zu reden, die meisten reden viel auch mit Ausländern. Vielleicht sind die Zebrafinken auch einfach nur alle
Rassisten. Ja, mit Ausländern und Behinderten im Übrigen. Ne? Ist dir mal aufgefallen, wenn jemand im Rollstuhl sitzt, der wird auch immer angesprochen als
immer laut, weil die können doch alle nicht hören.
Im Schrank.
Genau, wer dich stehen kann auch nicht hören, darum muss man immer laut reden mit Leuten im Rollstuhl. Ja.
Das ist der Beweis, Menschen hören mit den Beinen.
Genau, nee, mit dem Hintern, weil der ist dann abgedeckt. Ja.
Genau.
Weil der ist dann irgendwie abgedeckt.
Naja, jedenfalls haben sie sich angeguckt, also zwei Gruppen von Zebrafinken haben sie rausgenommen, also junge Zebrafinken, und haben denen unterschiedliche Musik vorgespielt, und zwar aus dem Lautsprecher und aus einem erwachsenen Zebrafinken, also nicht rausgespielt, sondern den da hingesetzt und den Musik, wie nennt man das denn? Zwitschern lassen, genau.
Getwittert quasi.
Genau, getwittert. Das heißt, sie haben Zebrafinkengesang genommen vom Band, haben das jungen Zebrafinken vorgespielt und haben einen echten Zebrafinken genommen und haben den Jungen vorsingen lassen, wie der Zebrafink singt. Die Tonbandgruppe war nachher tatsächlich ein bisschen, wie nennt man das denn? Also hat halt nicht so toll gesungen wie die Originalgruppe, also die Gruppe, die von einem echten Zebrafinken.
Haben das auch wieder angloamerikanische ältere Musikjournalisten festgestellt?
Nein,
die Top 10 der Zebrafinken-Charts.
Kanadische Neurobiologen waren das.
Okay.
Und vor allen Dingen haben sie sich dann hinterher nochmal ihre eigenen Aufnahmen angehört. Und das ist die eigentlich interessante Erkenntnis, haben festgestellt, dass die Zebrafinken, also der echte Zebrafink, einen vereinfachten Gesang vorträgt. Um die Jungen, also der singt langsamer und nicht ganz so, wie nennt man das denn, elaboriert?
Primitiv.
Primitiv, genau. Der Zebrafink singt seinen Jungen primitive Lieder vor. Und dadurch lernen dann die Zebrafinken erstmal langsam die Melodie zu begreifen und sie dann schnell nachzuzwitschern, wenn sie es haben wollen.
Cool.
Ich hätte noch was mit Teenager-Gehirnen.
Nee, das muss ich zuerst meins machen. Ich habe nämlich hier was über fossile Vampire aus der Urzeit.
Ja, das klingt gerade so ein bisschen wie so eine RTL-Film oder so, fossile Vampire aus der Urzeit.
Ja. Nein, da geht's um das Kryogenium. Das ist ziemlich lange her, knapp 800 Millionen Jahre, also da war das Leben noch nicht ganz so weit. Da gab's im Wesentlichen, da geht's um im Grand Canyon haben da Wissenschaftler aus Kalifornien haben dort wirklich quasi mikroskopische Fossile, Mikrofossilien untersucht und gefunden und haben festgestellt, dass es da ein paar so Eukaryoten, also so Einzeller halt Dinger und Amöben, und haben da in diesen Amöben quasi Löcher gefunden, winzige Löcher, Mikrometer groß. Und das sind die gleichen Spuren, die man auch heute noch findet bei den sogenannten Vampyrellidae. Pirelli B.
Darum versuche ich immer zu vermeiden, die Fachnamen der Sachen zu sagen. Ja,
man müsste halt, wenn man Latein könnte, dann wäre das vermutlich kein Problem, das auszusprechen, aber das kann ich leider nicht.
Vampirelli D.
Wie auch immer. Es sind wasserbewohnende Amöben und die bohren quasi die Zellwände ihrer Opfer an und dann saugen die halt aus. Also wie halt Vampire. Und es ist noch nicht klar, sagen die Wissenschaftler, ob diese kryogenischen Mini-Vampire mit den heutigen verwandt waren oder nicht, aber es zeigt halt auf jeden Fall, dass es auch damals schon in diesem allerfrühesten Stadium quasi schon sowas wie Jäger und Beute und Waffen quasi gegeben hat, weil es nämlich nachher, also die Zeit, die danach kam, das Ediacarium, das war das, wenn ich, haben wir da schon darüber geredet,
durch die
Ediacara-Fauna, diese vollkommen absurden Viecher, die sie da irgendwie in den Fossilien gefunden haben in Kanada, diesen Burgess-Shelves, wo sie irgendwie diese, da gab's, wo sie diese.
Ich erinnere mich nicht dran, aber das heißt bei mir immer nichts. Ich erinnere mich an nichts.
Also das war, da hat man das erste, das war, wie man das damals rausgefunden hat in den 40er Jahren, das war quasi, doch bevor quasi die eigentlichen Fossilien alle kamen, das war quasi der Teil, der immer gefehlt hat, also zwischen quasi irgendwelchen Schleim im Wasser und jede Menge Viecher, die rumlaufen, dazwischen war die Ediacara-Fauna und das waren halt wirklich vollkommen absurde Tiere, wenn du die mal googelst nach Ediacara-Fauna, das sind wirklich absurdeste Tiere und ein Grund, warum die so absurd aussehen, war, dass die halt damals irgendwie falsch zusammengesetzt haben, ja, also irgendwie den Hinterteil von dem einen Fossil, irgendwie haben sie gedacht, also, aber die Schaber, aber selbst die richtig sind, schauen halt wirklich noch absurdes.
Und Naturhistoriker erstmal betrollen.
Und aber wie gesagt, da haben die gemeint, also da hat man diese ganzen klassischen Spuren von Jagd und Angriff und Verteidigung und Räuberbeute, die hat man halt damals noch nicht gefunden, weil dann müsstest du irgendwie auch in den Fossilien eben halt eben sowas, keine Ahnung, wie Zähne, Stacheln, Panzer und sowas finden, was man da nicht gefunden hat, weil die Ediacara-Fauna halt alles anscheinend so weiches, schwabbeliges Getier war. Und zumindest haben die halt jetzt mit dieser kryogenischen Vampir-Dinger gezeigt, dass es halt irgendwie so Jägerbeute anscheinend doch schon irgendwie vorher gab und auch eine entsprechende Diversifizierung, bevor dann wirklich die ersten das rauskam, was man wirklich als erste Tiere bezeichnen kann. Aha. Und wenn ich schon beim Thema bin, dann kann ich auch gleich nochmal ein schönes Buch empfehlen, falls noch jemand ein Buch von Sommer braucht. Es gibt ein wunderbares Buch, wo die ganze Fossilgeschichte erzählt wird, also jetzt dann eher die spätere, weitere Entwicklung, also wo es dann von den Dinosauriern, quasi die Entdeckung der Dinosaurier eigentlich. Das hat geschrieben Deborah Cadbury, falls du die kennst.
Cadbury kenne ich nur diese Schokoladenfirma.
Ja, ich weiß nicht, ob das stimmt, die macht Schokolade. Ich weiß, Cadbury schreibt, hat einen ganzen Haufen wunderbare Bücher geschrieben und unter anderem eines heißt The Chocolate Wars. Ach, was? Da geht es um from Cadbury to Kraft, 200 Jahre of sweet success and bitter rivalry. Ich weiß nicht, vielleicht ist die verwandt mit denen. Aber auf jeden Fall ist, glaube ich, es ist auch schon 5 Jahre alt. Aber die schreibt ja generell so Bücher über Wissenschaftsgeschichte eigentlich. So Space Race ist wunderbar, so wo sie also die Geschichte wie heißt denn Space Race auf Deutsch?
Wettlauf um den...
Wettlauf im All, genau. Die Kommunisten gegen USA. Also das ist ein sehr schönes Buch, was sie geschrieben hat. Und ein Buch, was eben mir persönlich am besten gefallen hat, das gibt es sogar auf Deutsch. Auf Deutsch heißt es Dinosaurierjäger, der Wettlauf um die Erforschung der prähistorischen Welt. Ist aber, glaube ich, nur noch gebraucht erhältlich.
Muss man ist mal gucken. Nur noch gebraucht erhältlich, aber für echt kleines Geld, wie ich hier gerade glaube.
Und auf Englisch im Original heißt es eben The Dinosaur Hunters. Und da ist es für ein Kindle, glaube ich, noch, wie ich gerade sehe, für ein Kindle noch erhältlich und so. Das ist auf jeden Fall wirklich ein wunderbares Buch. Da geht es halt eben bis im 19. Jahrhundert, wo sie halt irgendwie die Geschichte dieser ersten Dinosaurier-Fossilien-Forscher erklärt, Gideon Mantell und die Mary Enning, falls du von der schon mal gehört hast. Das war im Prinzip eigentlich gar keine wirkliche Wissenschaftlerin am Anfang, sondern einfach halt irgendwie im Prinzip, die hat halt irgendwie an der Küste von England gewohnt und ist da immer, also die hat keine wissenschaftliche Ausbildung oder sowas gehabt, sondern ist da halt irgendwie einfach da halt immer am Strand rumspaziert und hat da halt Unmengen Fossilien gefunden, ja, und ausgegraben und war halt wirklich einer der ersten, die halt da sich darum gekümmert hat, dass die Fossilien quasi dass war sich da wirklich die Wissenschaft, die sortiert und alles. Also die hat ist quasi so ohne entsprechende Ausbildung zu einer der ersten Paläontologinnen geworden, mehr oder weniger. Und das ist eine ziemlich coole Geschichte. Und vor allem, aber du kennst sicherlich den englischen Zungenbrecher, She-Sells, Seashells on the Seashore.
Nee, den habe ich jetzt auch gerade zum ersten Mal gehört.
Nicht? Also das, ich kriege ich dann hin. She sells seashells on the seashore. She sells are seashells, I'm sure. So if she sells seashells on the seashore, then I'm sure she sells seashore shells. Aber ich sag mal, es geht um eine Frau, die halt irgendwie Muscheln an der Küste verkauft. Und das, man geht eben davon aus, dass eben dieser Zungenbrecher quasi von Mary Anning inspiriert worden ist, weil die halt wirklich Fossilien gesammelt hat an der Küste, unter anderem auch versteinerte Muscheln und so Kram, und dann eben verkauft hat. Mhm. Ja, also she sold seashells on the seashore.
Ja, gibt's das gebraucht für irgendwie unter einem Euro bei Amazon, was ich ganz cool finde.
Also, auf jeden Fall kaufen. Es ist wirklich so ein wunderbares Buch, was man im Sommer so schön lesen kann.
Sind da Abbildungen drin? Will man die Abbildungen haben oder ist es auch gut, wenn man sich in digital kauft?
Weil ich habe schon ewig, dass ich es gelesen habe. Ich weiß gar nicht, ob da Abbildungen drin sind. Aber, gute Frage.
Weil ich finde ja gerade bei so Sachen finde ich ja immer Kindle ganz angenehm dann, letztlich.
Mhm. Gibt's da irgendwo? Ehrlich gesagt, keine Ahnung mehr.
Ah, wurscht. Hier, apropos Altertum. Britische Wissenschaftler haben sich angeguckt, Steinformationen vor der griechischen Insel Zakynthos oder wie auch immer man sie ausspricht. Da gibt es sehr, sehr beeindruckende Steinformationen, die aussehen wie die Basen von antiken Säulen, die aussehen wie gepflasterte Wege und wie Mauern und sowas. Wurde auch sehr lange davon ausgegangen, dass es sich dabei um eine versunkene Zivilisation handelt. Also wahrscheinlich Atlantis. Im Zweifelsfall war es alles Atlantis. Haben gedacht, antike Hafenstadt und so, haben sich das Ganze dann nochmal angeguckt und sind dabei nicht auf Spuren von Leben gestoßen. Also sowas wie Tonscherben und Scheiß, was halt sonst immer rumliegt, wenn irgendwo mal...
Antike Roboter haben wir
gemacht. Genau, antike Roboter. Also genau. Erich von Däniken kommt da jetzt ins Spiel. Verdammt. Das hätte ich mir vorher überlegen müssen. Naja. Also lag halt nichts rum. Also die hatten halt nur diese Bauwerke, beziehungsweise ja, diese Säulen und diese Wege und Pflasterungen und sowas alles. Haben dann nochmal ein bisschen genauer hingeguckt und dann ist ihnen aufgefallen, und zwar haben sie die Mineralzusammensetzung dieser Dinge sich angeguckt, also dieser Säulen oder vermeintlichen Säulen. Dabei ist ihnen aufgefallen, dass es 5 Millionen Jahre alte Gesteinsformationen sind. Damals gab es noch keine Zivilisation, auch da würde Erich von Däniken möglicherweise widersprechen. Also damals gab es noch keine Zivilisation und gleichzeitig haben sie irgendwie Rückstände davon gefunden, dass Mikroorganismen an diesen komischen Erosionserscheinungen beteiligt waren und darum diese Sachen so aussehen. Das ist halt ganz witzig, also finde ich jedenfalls.
Das waren wahrscheinlich die Vampire.
Ja. Also das Ding, ne? Also wenn jetzt demnächst auf irgendwie einem dieser Sender mal wieder die Doku kommt, in der erzählt wird, dass vor der griechischen Insel Zakynthos eine versunkene Stadt liegt, stimmt halt nicht.
Ja, wer weiß, vielleicht liegt einer, aber nicht die.
Stimmt halt nicht, hat auch lange nicht mehr veröffentlicht, fällt mir dabei ein.
Das stimmt halt nicht.
Stimmt halt nicht, ist ein Blog und ein Twitter-Account. Das sind halt zwei Wissenschaftler, die berichten dann halt ab und zu mal also, ja, darüber, was halt nicht stimmt. Stimmt halt nicht.
Gibt es ja nicht genug Material, aber.
Das stimmt, ja. Jede Menge Material gibt es, das ist echt, ja. Ah ja, genau. Teenager-Gehirne wollte ich ja noch erzählen.
Ja, mach noch.
Zwei Sachen gleich aus Teenager-Gehirn, beziehungsweise aus Kindergehirn. Amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, das ist auch wieder so eine Binsenweisheit eigentlich, dass Likes in Social Media, im Social Media Kontext Likes, das Verhalten und die Gehirne von Kindern beeinflussen.
Ja, natürlich.
Ja, natürlich, ist halt so eine Binsenweisheit, aber hat halt bisher niemand nachgeguckt. Das ist ja oft so, dass man denkt, oh ja klar, ist ja klar. Haben halt den Jugendlichen Fotos gezeigt. Also in so einem Labor-Social-Media-Kontext, Fotos gezeigt, die entweder viele Likes hatten oder wenig Likes hatten. Und was die Teenager gemacht haben, ist, Fotos mit mehr Likes auch verstärkt zu liken. Das hätte ich jetzt so erwartet, aber ich dachte mir, ist ja vielleicht mal ganz interessant, dass es das jetzt auch in Wissenschaft gibt. Mhm. Ja, also ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, Importance of Peer Approval, also Peer Approval, also der Gruppendruck.
Gibt es das Sprichwort irgendwie, der Teufel scheißt auf den größten Haufen?
Der Teufel scheißt auf den größten Haufen, genau. Das teuflische Kind liked den größten Haufen, genau. Und dann habe ich noch was von Kindern. Ja. Das fand ich wirklich sehr, sehr spannend. Da haben auch britische Wissenschaftler festgestellt, dass ein Wohnungswechsel in jungen Jahren das Risiko, meine Güte, warte mal, was war denn das alles? Das ist richtig heftig. Und zwar, also nee, ich muss anders anfangen. Sie haben in Dänemark geguckt, weil Dänemark das einzige Land der Welt ist, das statistische Daten über alle Bürger hat, die geboren, also dänische Kinder, also die Kinder, die in Dänemark geboren wurden, Veränderung des Wohnsitzes und allen möglichen anderen Kram. Also irgendwie hat Dänemark die tollsten Daten von Wohnsitzwechseln und sowas, sodass sie am schönsten ausgewertet werden können. Und die haben sich 1,5 Millionen Kinder angeguckt, und zwar 1,5 Millionen zwischen 1971 und 97 in Dänemark geborene Kinder, und haben geguckt, wie sich ihr Verhalten verändert hat und wie sich das möglicherweise auf den Wohnsitzwechsel mappen lässt. Und sagen jetzt, je öfter ein Kind umzieht, und vor allen Dingen nicht, wenn es innerhalb derselben Stadt umzieht, sondern je öfter ein Kind mit seinen Eltern von einem Ort an den anderen umzieht, desto größer sind hinterher die psychosozialen Probleme. Also seelische, körperliche Probleme, was habe ich denn hier noch? Verdammt, ich habe die Zeile, die Schrift ist so klein, es tut mir sehr leid. Ah, hier habe ich es jetzt, okay. Je mehr Umzüge, desto wahrscheinlicher. Suizidversuche, Kriminalität, psychiatrische Behandlung, Drogenmissbrauch und das Risiko durch Unfall oder Krankheit zu sterben. Was ich total klasse finde. Also völlig faszinierend. Dann haben sie sich gedacht, naja, kann mal sein, dass die Leute so viel umziehen müssen, weil sie besonders arm sind.
Und wollte ich gerade sagen.
Haben sie rausgerechnet.
Aha, okay. Ich
sage, cool, ne? Also Bildungsstand, also Zitat, entgegen der Erwartung verstärkten ein geringes Einkommen oder ein niedriger Bildungsstand und unsichere Beschäftigungsverhältnisse der Eltern die negativen Folgen von Umzügen nicht. Cool, ne?
Ja, ich überlege, warum das so sein könnte.
Naja, wenn du, weiß ich nicht, wenn du überlegst, also für unser einen ist Umziehen ja jetzt nichts Besonderes mehr, weil wir haben, also ich bin 46, habe in drei verschiedenen Städten gelebt, bin innerhalb dieser Städte auch reichlich umgezogen und so. Ich bin in der Lage, mich an eine neue Umgebung.
Bist du doch irgendwie als Kind?
Als Kind nicht. Aber ich bin in der Lage, mich an eine neue Umgebung sehr schnell zu gewöhnen. Aber wenn du irgendwie, weiß ich nicht, 6 Jahre alt bist oder so und tatsächlich nur eine Umgebung kennst und dein Aktionsradius ja auch entsprechend klein ist, also ein 6-jähriges Kind, wie weit um seine Wohnung herum bewegt es sich normalerweise? Ja, vielleicht, sagen wir mal, ein Kilometer Radius, Aktionsradius hat so ein Kind. Und wenn du dieses Kind dann in eine komplett neue Umgebung packst, wo auch überhaupt kein Bezug mehr ist, also wo die einzige Bezugsperson nur noch die Eltern sind, ich könnte mir vorstellen, dass sich das erstmal irgendwie aus der Bahn wirft.
Stimmt, ja. Aber oder die Dänen sind komisch, hatten wir letztes Mal schon.
Ja, der Däne, da ist er wieder. Ja. Dänische Sauerstoffkinder, das ist alles furchtbar.
Ich hab nichts mehr. Ich hab noch ein bisschen Werbung habe ich noch.
Ja, dann mache ich jetzt erstmal weiter mit meinen Kurzmeldungen.
Aber das ist interessante Werbung.
Okay, dann kannst du ja am Schluss machen. Dann können die Leute vorher ausmachen, weil es Werbung ist. Nee, erzähl mal.
Nee, es geht um Formeln. Ich schreibe jetzt für spektrum.de eine wöchentliche Kolumne, in der ich erzähle, warum mathematische Formeln cool sind.
Heißt ja. Entschuldigung,
Nein, das Ding ist
jetzt. Das ist halt einer meiner Angstgegner in der Schule gewesen, Mathematik.
Ja, warte mal. Das heißt irgendwie, genau darum geht's ja, dass irgendwie Leute halt irgendwie Formeln und denken so, oh mein Gott, da ist ein Gleichzeichen, Hilfe, schnell weglaufen. Alles was ich meine, dass das erstes Mal, ja, dass halt in der Schule keine Mathematik unterrichtet wird oder oft nicht.
Andersrum,
pass auf. Nur langweiliges Rechnen.
Pass auf, das Einzige, was ich noch verstanden hatte, war Analysis. Danach bin ich katastrophal abgeschmiert. Kann ich Mathematik lernen, wenn ich das lese, was du schreibst?
Das geht nicht darum, ich wollte gerade mal erklären, was ich schreibe. Also es kommt quasi in diesen Kolumnen kommt erstmal genau nur eine einzige Formel vor pro Kolumne. Ja. Also ich suche mal eine Formel und erzähle, warum das jetzt quasi was daran interessant ist und nicht nur jetzt quasi, ich sitze nicht da und erkläre, ja, ich beweise dir nicht oder ich leite nicht ab, ich mache keine Mathematik. Also man versteht halt nachher, warum die Formel so ist, wie sie ist und warum sie interessant ist. Denn das Problem ist ja, dass die Formeln sind ja das eigentliche Interessante. Ja? Wenn du irgendwie so wissenschaftliche Berichte schon anschaust, dann siehst du halt hier das erste Bild von diesem Dings und hier mikroskopische Ausnahme von diesem Dingens. Also du siehst halt immer welche Bilder, aber die Bilder sind Daten und Formeln sind das, was wirklich ist, weil die Formel gibt dir an, wie die Dinge zusammenhängen. Die Formel sagt dir, wie die Natur funktioniert.
Ja.
Die Bilder sagen dir, wie sie ausschaut, das sind Daten, und die Formeln sagen dir, wie die Natur, wie das Universum funktioniert. Und deswegen sind die Formeln das eigentliche, die eigentliche Grundlage, das eigentliche Fundament der jeder Wissenschaft, weil die Formeln das sind, was die Wissenschaft ist. Die Formeln sagen dir, wie die Wissenschaft funktioniert. Mhm. Und deswegen finde ich die halt wirklich sehr, sehr faszinierend. Und die Kolumnen, die ich schreibe, ich meine, ich habe jetzt gerade mal eine erschienen, aber ich habe ziemlich schon drei geschrieben, glaube ich, die nun in den nächsten Wochen erscheinen werden. Da probiere ich halt einerseits, es ist jetzt ein bisschen so mit persönlichen Einschlag, also ich erzähle halt auch, wie ich jetzt gerade persönlich zu dieser Formel gekommen bin. Mhm. Und dann halt, warum die halt so, was halt das Beeindruckende ist. Also in der ersten Folge war es jetzt die Feldgleichungen der allgemeinen Relativitätstheorie, ja, die ja eigentlich extrem komplizierte Gleichungen sind. Ich meine, da rechnen die Leute seit 100 Jahren dran und schreiben immer noch riesige Computerprogramme, um die Gleichungen zu lösen. Aber wenn es die
was heißt eigentlich eine Gleichung lösen?
Ja, wenn du eine Gleichung hast, wie, was weiß ich, du hast eine Gleichung, die beschreibt den Zusammenhang zwischen irgendwas.
1 plus x gleich y.
Ja, gut, das ist, ja, ich wollte es eher ein bisschen nicht, das ist wieder so, mit der Mathematik, dann sagen wir irgendwas mit viel x plus 3/5, in den schlechten Fernsehsendungen, ja. Kannst du mal gucken, wenn da irgendwo Mathematikunterricht ist, dann stehen an den Tafeln oder sowas, dann stehen da immer Sachen drauf, die nicht mal mathematisch Sinn machen, ja, also das ist irgendwie die Gleichung ohne ist Gleichzeichen oder irgendwas, also komplette Abfrode denken, da wir schreiben einfach hinten Zeug drauf, das keiner so versteht, mit vielen irgendwie Symbolen drauf, dann passt das schon, das ist ja nur Mathematik. Nee, also eine Gleichung gibt einen Zusammenhang an, ja, keine Ahnung, das zweite Newtonsche Axiom, Kraft ist Masse mal Beschleunigung, ja.
Ja.
Wenn ich eine Masse beschleunige, dann ist dafür eine Kraft verantwortlich.
Mhm.
Jede Kraft kann ich, das gibt einen Zusammenhang an. Wenn ich jetzt quasi ich habe Gleichung lösen heißt in dem Fall, du hast eine gegebene Masse, du weißt, ich beschleunige die Masse mit der und der Beschleunigung, welche Kraft brauche ich dafür?
Ja.
Das ist ein Weg, die Gleichung zu lösen. Oder ich habe die und die Kraft, welche Beschleunigung kommt daraus? Also einfach, du hast eine Gleichung, die dir Zusammenhänge zwischen Größen angibt und du willst mit dem, was du kennst, das rausfinden, was du nicht kennst.
Ja. Ich hätte es nicht schöner erklären können, ja.
Und und die einstellischen Feldgleichungen, wie gesagt, die sind wirklich wahnsinnig
kompliziert. Das sind halt diese aberwitzig langen Dinger, die eine komplette Tafel voll kritzeln, oder?
Ja, aber das genau
darum geht's. Wenn ich sowas sehe, denke ich mir immer, das kann doch kein Mensch, das ist doch unmöglich zu verstehen. Entschuldigung. Mich fasziniert das so sehr. Ich würde das gerne begreifen.
Ja, das Ding ist, wenn du die einstellische Feldgleichungen aufschreibst, kannst du sie im Prinzip mit drei Zeichen aufschreiben, ja? Also drei Symbole und ein Gleichheitszeichen.
U gleich R mal I.
Ja, das sind natürlich die Einstellischen Gleichungen. Ja, das ist Strom und Widerstand und Strom. Nee, also im Prinzip geht nämlich in dem Fall ging es um Tensoren. Ich habe das hier die erste Vorlesung, die ich in beim Studium besucht habe, die hieß Einführung in die Tensorrechnung.
Aha.
Ich habe damals keine Ahnung gehabt, was das ist. Ich bin nur auf die Uni gekommen am ersten Tag und da hat irgendwie scheint sehr sehr PR, gut im PR seien der Physikprofessor.
Ja, so das, was das bei mir dazu geführt hat, dass ich Latein in der siebten Klasse gewählt habe,
weil die
Latein-Koordinatorin bessere PR für ihr Fach gemacht hat als die Französisch-Koordinatorin.
Ja, also das war auch keine offizielle Uni-Vorlesung. Ich erzähle die ersten drei Wochen hier, da lernen der Tensorrechnung und das müsst ihr alle machen und so weiter. Und dann sind wir da gesessen und habe ich gelernt, was Tensoren sind. Ja. Und weißt du, was ein Tensor ist?
Nö.
Weißt du, wenn man Vektor kennst, oder?
Ja.
Mathematisch. Also Vektor ist halt was, wenn du halt irgendwie eine Geschwindigkeit zum Beispiel, ja, dein Auto, wenn du ein Auto durch die Gegend fährst.
Und eine Richtung.
Dann hast du halt irgendwie, ja, und kannst du quasi, das Auto fährt halt irgendwie, wenn du jetzt quasi ein Koordinatensystem nimmst, das halt irgendwie mit Nord, Süd, Ost, West hast, dann fährt dein Auto durch die Gegend und das fährt halt mit einer gewissen Geschwindigkeit Richtung Norden, mit einer gewissen Geschwindigkeit Richtung Osten. Und wenn du jetzt direkt nach Norden fährst, dann ist deine Geschwindigkeit Richtung Osten gleich Null. Wenn du ein bisschen schräg fährst, dann hast du halt, also du hast einfach irgendwie, wenn du eine Größe hast, die halt Richtung abhängig ist, dann hast du halt irgendwie in dem Fall im dreidimensionalen Raum drei Zahlen, die du brauchst, um die Größe darzustellen. Und diese drei Zahlen ordnest du halt mathematisch formal in einer Spalte an, mit einer Klammer rundherum und das nennt sich Vektor.
Mhm.
Ein Tensor ist das Gleiche, nur allgemeiner. Ja, also ein Vektor ist ein Tensor erster Stufe. Ein Tensor zweiter Stufe ist eine Matrix. Eine Matrix, viele kennen leider den komischen Film, glauben alle, Matrix ist irgendwas wahnsinnig philosophisch, Computermaß-Dingens.
So Matrix ist nicht nur ein Koordinatensystem?
Eine Matrix ist ein, ist das zweidimensionale Äquivalent zu einem Tensor. Ja? Eine Matrix sind einfach Zahlen in einem zweidimensionalen Raster angeschrieben.
Ja.
Wenn du halt irgendwie Dinge hast, die sich halt irgendwie, zum Beispiel das sind wir jetzt wieder bei der Einsteinschen Feldgleichungen. Ja, also die Einsteinschen Feldgleichungen sagen, die Krümmung beschreiben, wie der Raum sich krümmt in Anwesenheit von Masse und Energie. Ja, und wie sich dann die Massen bewegen anhand der Raumkrümmung. Das heißt, du brauchst in dieser Gleichung einerseits etwas drin, was dir beschreibt, wie der Raum gekrümmt ist, und andererseits wie Energie und Massen den Raum krümmen. Das sind die Sachen, die du brauchst. Und sie werden in den Einsteinschen Feldgleichungen eben beschrieben durch den Einstein-Tensor und den Energieimpuls-Tensor, meistens mit G und T abgekürzt. Mhm. Und das ist im Prinzip die Einsteinsche Feldgleichung. G ist gleich T. Und dann ist noch so ein Kappa dabei, das ist die Einstein-Konstante. Da sind halt auch irgendwie ein paar Naturkonstanten drin. Also G ist Kappa mal T.
Und wenn wahrscheinlich, solange man die nicht auswendig weiß, versteht man das sowieso nicht. Ne? Also da kann ich mich stundenlang davor stellen und werde keine Struktur in diesen...
Natürlich, das ist halt eine Sprache. Genau. Du musst halt irgendwie wissen, für was die Symbole stehen, wie bei jeder anderen Sprache
auch. Ich denke halt immer, man könnte sich da vorstellen, und wenn man sich das lange genug anguckt, würde man trotzdem eine Struktur darin sehen. Aber da habe ich dann wahrscheinlich ein bisschen zu oft Good Will Hunting geguckt oder so.
Das geht im gewissen, manche Sachen geht's. Also du kannst bei bestimmten Arten der Mathematik kannst du das schon machen, aber nicht bei diesen, weil da ist wirklich, also ob jetzt wie das G-Menü, du bist das G-Menü ist gleich KT-Menü, also diese Menüs sind jetzt die Indizes von den Tensoren, daraus wirst du nie herausfinden können, dass die Raumzeit gekrümmt ist, wenn du nicht weißt, was da in diesen Tensoren drinnen steht. Mhm. Ja, aber auf jeden Fall geht es eben darum, dass du hast ja gesagt, wenn du einen Raum hast mit drei verschiedenen Richtungen und die zeitlichen Veränderungen in diesem Raum und alles, also das ist quasi Raum und Zeit, und brauchst dann eben, wenn du da wirklich alles beschreiben willst, da drinnen reichen dir eben nicht die drei Zahlen wie beim Vektor für die Geschwindigkeit, sondern du brauchst halt eben 4 mal 4, ja, also vierdimensionale Raumzeit, 4 mal 4, 16 Einträge. Mhm. Das heißt, so ein Tensor, da gibt es auch noch einen Tensor dritter Stufe und einen Tensor vierter Stufe, das kannst du im Prinzip beliebig hochdimensional machen. Und dann gibt es noch so tolle Sachen wie die Einsteinsche Summationskonvention und so ganz ein Krempel. Aber das habe ich jetzt in dem Artikel alles gar nicht beschrieben. Da ging es eben wirklich darum, dass, wie gesagt, wenn man die Mathematik, wenn man die Sprache quasi so beherrscht, dann ist sie eben, kannst du sie eben wirklich auch sehr, sehr komplizierte Zusammenhänge extrem knapp und einfach quasi aufschreiben, ja. So wie in jeder andere Sprache. Also wenn du eine Sprache gut genug beherrscht,
dann ich werde mir das mal angucken. Das wird dann eine der Sachen sein, die ich von dir regelmäßig lesen werde. Seit ich das Astrologikum ja meide.
Also das gibt es glaube immer jeden Sonntag wird das erscheinen. Und das ist auch vom Spektrum, gibt es auch die Woche, also dieses Online-Magazin, was man irgendwie abonnieren kann. Wo quasi immer so, und da erscheint das, glaube ich, auch immer drin.
Ah, schön. Also gegen Geld? Also gegen Geld abonnieren, oder machen die das eigentlich für lau?
Das Spektrum, die Woche,
überhaupt Geld?
Das Spektrum die Woche ist gegen Geld.
Ah, okay.
Und die Seite auf spektrum.de ist, das ist, weiß ich gar nicht, das
ist auf jeden Fall noch... Spektrum.de ist dann wahrscheinlich wirklich...
Ich kann mal gucken, ich habe das irgendwas kosten, das hier, das Spektrum die Woche, das kostet... Spektrum die Woche bietet Ihnen immer donnerstags die wichtigsten Nachrichten, Hintergründe, ich habe zwar meine Meinungen und Bilder aus der Forschung, von der kurzen News bis zum umfassenden Top-Thema. Digitales Magazin als PDF.
Genau. Ja.
Und das kostet...
Ah, Abo-Übersicht?
Ein Jahr, 48 Euro.
Ach, das ist doch okay. Ich finde es halt nur immer so ein Jahr, was ist das jetzt hier? Vorzugsabonnement. Ach, es ist digital für Private, ist ermäßigt. Ich muss meinen Studentenausweis verlängern lassen. Die Woche Mini-Abo 14 Euro, ja, aber 50 Euro für ein Jahr, jede Woche eine Wissenschafts-, finde ich gut. Jetzt muss ich natürlich zum Ausgleich noch darauf hinweisen, dass es zum Beispiel die Helmholtz-Perspektiven, ein kostenloses Wissenschaftsmagazin das über die Forschung der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren, alle 2 Monate gibt, und zwar für lau.
Ist auch sehr schön.
Ja, das ist sehr schön, ist auch schön gemacht, ja. Also schön aufbereitet.
Ist das Helmholtz, das ist das Femto, ist da, wo der Beetlebum die Comics macht. Die haben die Comics immer vergessen. Aber irgendwer malt auch Comics im Helmholtz-Magazin.
Es gibt im Helmholtz, wie heißt der nochmal, klar soweit heißen die, ja, glaube ich. Das sind Comics, genau. Aber sind, die richten sich tatsächlich auch an Kinder, ja, um Kindern Wissenschaft nahezubringen. Die gibt es auch im Netz irgendwie als PDF, ebenfalls für lau.
Ja, also das Helmholtz-Heft habe ich auch abonniert. Also das kann ich immer schon interessante Sachen drin. Ja,
absolut. So, wir erwarten eine Mückenplage.
Nee, ich erwarte sie nicht. Vielleicht kommt vielleicht, dann ärgere mich drüber.
Aber du hast sie schon. Naja, wir hatten halt sehr viel Regen, also sehr, sehr viel Niederschlag, sehr viel Feuchtigkeit, sehr hohe Temperaturen in den vergangenen Tagen. Das deutet in der Regel darauf hin, dass der Sommer sehr mückenreich wird, weil die sich halt in solchen feuchtwarmen Umgebungen extrem stark und gerne vermehren, die Mistschweine. Da gibt es ein sehr schönes Citizen Science Projekt jetzt. Und zwar gibt es vom Leibniz-Zentrum für Agrarlandforschung in Müncheberg, das ist hier bei uns in Brandenburg, da gibt es die Biologin, die versuchen, einen Mückenatlas zu erstellen, um die Verbreitungsgebiete und neu eingeschleppte Arten zu kartieren und dann auch sagen zu können, oh, da hinten kommt jetzt irgendwie Dengue auf uns zu, von tief aus dem Osten kommt Zika oder weiß der Geier was. Und die haben dazu aufgerufen, dass man ihnen doch bitte Mücken schicken möge, die man gesammelt habe, aber bitte nicht plattgeschlagen. Finde ich aber eine schöne Idee. Also ich mag ja so Citizen Science Zeugs.
Wie verschickt man eine Mücke wissenschaftlich korrekt?
Weiß ich nicht. Ich würde mal sagen, weiß ich nicht. Müsste man mal bei den Leibniz-Kollegen
gucken. Mach den Briefumschlag auf, dann strömt es ein Schwab ins Gesicht.
Also sie brauchen intakte, zum Abtöten gefangener Mücken empfehlen die Forscher, sie für einen Tag ins Gefrierfach zu legen. So, Tiere zu nehmen, nicht in einen Briefumschlag gesteckt werden, sondern in eine kleine schachtelflache Dose oder ein Röhrchen. Mit in den Brief kommt ein Formular mit Fundangaben, tralalala, ja. Finde ich eine nette Sache. Genau wie diese Tagfalterbeobachtung. Ist ja auch ein großes Citizen Science-Ding in Deutschland. Dann haben wir noch einen. Britische Wissenschaftler haben festgestellt, wenn Wein in großen Gläsern serviert wird, trinken die Menschen mehr.
Klar, geht doch mehr rein.
Nee, auch wenn die gleiche Menge drin ist. Haben sie natürlich kontrolliert gemacht. Tatsächlich auch in Restaurants haben die das ausprobiert. Okay, jetzt nehmen wir, die haben halt Standardgläser. Warte mal, wie waren die Standardgläser? Sind 300 Milliliter groß im Restaurant. Davon sind sie abgewichen, haben einmal Gläser hingestellt mit 375 Milliliter und einmal mit 250 Millilitern. Die Menge, die ausgeschenkt war, war jeweils 125 oder 175 Milliliter. Ja, also die Menge, die im Glas war, war immer gleich. Aber der Konsum bei den Leuten, die große Gläser hingestellt oder in den Wochen, in denen große Gläser dahingestellt wurden, ist der Konsum um knapp 10% gestiegen.
Ich kenne das nur von
jetzt kommt's. Als sie die kleinen Gläser hingestellt haben, ist der Konsum nicht gesunken. Es scheint also so eine Art Schwellwert für Saufen im Restaurant zu geben.
Ich kenne das nur von Österreich, von Wachau, von den klassischen Heuringen dort. Da ist so die klassischen Weingläser, das sind jetzt gar nicht diese langstieligen Dinger, sondern du hast im Prinzip, gibt Viertel- und Achtelgläser. Jo. Die Viertelgläser, das sind halt im Prinzip so kleine, haben so ein Henkel und da passt halt im Prinzip ziemlich exakt ein Viertel rein. Und die Achtelgläser sind, da passt auch ziemlich exakt ein Achtel rein. Und das sind einfach auch, ja, so richtig so kleine, ohne Stiel, ohne Henkel, irgendwas
einfach so ein kleines. Wie so ein Wasserglas wahrscheinlich.
Im Prinzip eher, ne? Wie ein Wasserglas, ja. Nur halt einfach, da passt im Prinzip genau das, wenn du ein Achtel Wein bestellst, passt in das Glas ein Achtel rein. Hm? Wenn du ein Viertel bestellst, passt in das Glas ein Viertel rein. Das sind so die klassischen Gläser in, ich weiß nicht, wie es bei den anderen Weinregionen ist, aber zumindest in Niederösterreich, Wien sind das die klassischen Weintrinkgläser, zumindest bei den Heurigen in Nobelrestaurants und so weiter, da kriegst du schon diese groß langstieligen Dinger, aber sonst, ich kenne es halt aus meiner Kindheit, also nicht aus eigenem Trinken, aber du hast ja irgendwie, das waren halt die Gläser, wo du halt irgendwie auch, du hast auch dein Almbluter da rausbekommen, ja, weil es halt die Standardgläser dort waren. Das so ein Achtelglas ist, und da geht ein Achtel rein, ein Viertelglas geht ein Viertel rein. Also irgendwie Gläser, wo man nicht das reintut, was reingeht, sondern nur irgendwie so einen Schluck reinfüllt, die habe ich irgendwie.
Ich bestelle die selten, fällt mir gerade auf, wie du das so erzählst, fällt mir gerade auf, dass ich aber äußerst selten einzelne Gläser Wein bestelle, wenn ich irgendwo bin, wo ich Wein trinke.
Ein Liter,
Wein
und ein Strohhalm oder was?
Entweder bestelle ich eine ganze Flasche, weil wir zu zweit oder mehr sind. Also ich finde, ab zwei Leuten kann man durchaus eine Flasche, schafft man dann. Das sind dann 350 Milliliter pro Nase oder 375, je nachdem, 0,7 bis 0,75 sind die ja groß. Das ist zu schaffen an so einem Abend. Und ansonsten, wenn ich irgendwo im Italiener sitze, mir ist ein Glas meistens zu wenig. Das heißt, ich bestelle sowieso direkt ein Viertel. So, und kriege dann aber ein normales Weinglas und dann so eine kleine Viertel-Liter-Karaffe dazu. Oder eine halbe Liter-Karaffe oder sowas. Aber so Einzelgläser? Lange nicht gemacht. Ich war lange in keiner Weinbar, daher kommt das.
Also ich kenne es von den Heugen, da normalerweise bestellst du irgendwie klassischerweise setzt du immer am Tisch, bestellst irgendwie einen Liter Rotwein, einen Liter Weißwein, einen Liter Wasser
genau.
Und dann irgendwie pro Nase ein Glas dazu.
Jo.
Und dann war's das und dann hast du halt die Gläser dazu.
So macht man das. Deutsche Wissenschaftler haben festgestellt, und zwar Kollegen vom DLR, dass Otto Lilienthal abgestürzt ist aufgrund von menschlichem Versagen. Schön, oder?
Was hat man bisher gedacht?
Dass irgendwie der Gleiter nicht ausgereift gewesen wäre oder sonst irgendwie was.
Ja, halt menschliches Versagen hat er falsch
gebaut. Lilienthals Gleiter, nee, das wäre technisches Versagen. Ach so. Ja gut, weil Lilienthal den selber gebaut hat, wäre es natürlich auch wieder menschliches Versagen. Aber ja, und zwar haben die den Gleiter nachgebaut und haben geguckt, wie sich das Ding unter verschiedenen Bedingungen verhält. So ein bisschen rumgeflogen damit sozusagen. Der im Übrigen, das fand ich sehr spannend, der hat nur 20 Kilo gewogen. Das Ding mit Lilienthal, dem
Lilienthal.
Der Gleiter. Lilienthal war ein bisschen schwerer.
Okay. Ja, weiß nicht, dass ich noch runtergehungert bis er.
Das kann natürlich auch sein. Aber ich finde das schon irre, dass das Ding nur 20 Kilo gewogen hat. Ich hätte gedacht, dass das dann doch ein bisschen
schwerer. Ja, was war denn das? Holz und Papier oder
sowas? Also Holz, bisschen Papier. Oder ja. Ich weiß gar nicht, wie der bespannt war. War das Papier?
Ja, aber fast nichts Schweres vermutlich.
Also. Ja, genau. Sie kommen jedenfalls zum Schluss, dass das Ding sehr gut und sicher bei Windstille und Gegenwind fliegen konnte. Bei anderen Windverhältnissen aber leider Gottes nicht. Und an dem Tag, wo er abgestürzt ist, scheint eine bestimmte Form von Thermik geherrscht zu haben, die Sonnenbö heißt. Und die hätte den Gleiter senkrecht gestellt und dann ist er halt abgeschmiert. Das heißt, hätte er gewusst, wie das mit der Aerodynamik so ein bisschen geht und vor allen Dingen mit der Thermik, wäre er wahrscheinlich nicht aufs Maul geflogen.
Tja, da Pech gehabt, hätte mehr forschen müssen.
Ja, genau, wir brauchen mehr Forschung, da kommen wir immer zu. Letzte Meldung. Amerikanische Wissenschaftler, es waren Wirtschaftswissenschaftler, also amerikanische Wirtschaftswissenschaftler haben
Amerikaner haben festgestellt,
was ich sehr schön finde, gibt ja gerade auch wieder, die Schweiz hat ja letztens drüber abgestimmt, bedingungsloses Grundeinkommen, es gibt immer mehr so Initiativen, immer mehr Diskussionen, Finnland ist dabei, ich glaube Namibia macht sowas, also es ist ein weltweites Phänomen, das mit zunehmender Automatisierung und zunehmendem Verschwinden von Jobs sicherlich interessant bleibt. Und es gibt halt ein Argument, das immer und immer wieder von Leuten kommt, vor allen Dingen von Leuten, denen es gut geht.
Die Faulen arbeiten nichts.
Die gehen dann ja nicht mehr arbeiten. Das hört man, also ich höre das in meinem Bekanntenkreis. Da, wo die Leute am wohlhabendsten sind, höre ich dieses Argument am häufigsten, was ich ganz, ganz witzig finde auch. Naja, jedenfalls kommt dieses Argument, wenn man den Leuten, überhaupt Sozialleistungen verhindern, dass Menschen arbeiten gehen. Das ist so das Metathema, was da drüber steht. Wird nicht nur bei bedingungslosem Grundeinkommen oft ins Felde geführt, sondern auch bei ganz normalen Sozialleistungen, also bedingten Sozialleistungen, wird das halt auch ins Feld geführt. Nein, das darf man nicht machen, dann gehen die nicht mehr arbeiten. Die muss man hungern lassen. Das ist ja auch so diese Idee von Hartz IV. Hier in Deutschland ist ja auch den Leuten so wenig zu geben, dass alleine der Komfortmangel da am unteren Einkommensende dazu führt, dass du arbeiten gehst. Was ja, natürlich nicht funktioniert, wenn du keinen anständigen Mindestlohn hast, aber das ist ein anderes Thema. Jedenfalls sind diese Wissenschaftler hingegangen, vom MIT und Harvard kamen die und haben sich, nee, warte mal, die kamen gar nicht von MIT und Harvard, eine der Studien war, warte mal, doch, sie kommen von Harvard und MIT, haben sich zusammengetan und haben eine Metastudie gemacht und haben sich einfach mal alle Studien, die es in Ländern gab, die mit solchen Grundeinkommen und ähnlichen Sachen experimentiert hatten, angesehen und kommen zu dem Schluss. Sie haben geguckt, in Lateinamerika, in Asien und in Afrika haben sie Sachen gehabt und in den USA gab es auch noch welche. Kommen zu dem Schluss, kurz gesagt, sie gehen doch arbeiten.
Ja, klar.
Also sie haben sich insgesamt sieben so Welfare Programs, wie heißt denn das, vier so Sozialprogramme angeguckt, um zu gucken, ob die Leute faul würden. Sie werden nicht faul. Punkt.
Ich meine, die Leute, die sowieso irgendwie aus welchen Gründen auch immer dazu neigen, halt irgendwie ihre Zeit irgendwie bis auf der Parkbank zu verbringen. Die machen das sowieso.
Ja.
Und die anderen, die halt irgendwie jetzt aus welchen anderen Gründen auch immer irgendwie keinen Job haben, die wollen halt, die machen das halt nicht, weil die halt irgendwie, die
wissen halt sinnvolle gerne
Art und Weise.
Vielleicht wissen die nicht, was für einen sie machen könnten oder irgendwie sowas.
Aber die haben halt zumindest, genau, also die haben halt irgendwie, die haben halt sinnvolle Pläne, wie sie ihre Zeit verbringen könnten.
Aber was ich halt wichtig finde an solchen Studien und Metastudien ist, diese Dinger muss man diesen falschen Propheten um die Ohren hauen, weil diese Leute, die sagen, ja, dann geht ja keiner mehr arbeiten, die beziehen sich auf überhaupt gar keine Daten, sondern möglicherweise sogar nur auf ihr eigenes Verhalten.
Ja, vielleicht würden die nicht arbeiten gehen.
Vielleicht würden die nicht arbeiten gehen, genau. Und genau da, wo ich Leute kenne, die nicht arbeiten gehen, weil sie ordentlich geerbt haben, die erzählen das am lautesten, dass die anderen dann nicht arbeiten. Das finde ich auch ganz interessant.
Wie gesagt, ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie reich erben würde, ich würde immer noch arbeiten. Vielleicht würde ich Arbeit machen, mit der ich kein Geld verdiene. Das kann gut sein. Aber ich würde jetzt trotzdem noch Dinge tun.
Ja.
Bücher schreiben, Podcasts aufnehmen, keine Ahnung.
Irgendwie. Aber man muss auch immer dazu sagen, so Leute wie du und ich, wir sind ja ungeheuer privilegiert.
Ja,
was unser Berufsleben angeht. Ne? Wir machen Sachen, die im Grunde ständig furchtbar abwechslungsreich sind, ständig ein neuer Input. Man sieht selten zweimal dasselbe. Und wir werden dafür auch noch bezahlt. Das ist, man kann eigentlich nicht dankbar genug sein dafür. Ja, mit diesem Mäntelchen der Dankbarkeit überdecken wir das Ende der Wissenschaft. Vielen Dank, Florian.
Vielen Dank, Holger.
Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.
Ist nicht tot.